Aus gegebenem Anlass ist die Big Band nicht da, sondern Mike hatte einen Musikwunsch und den soll er natürlich auch bekommen. Achtung, jetzt kommt's. They call him Flipper, Flipper, faster than lightning. No one you see is smarter than me. He's faster than lightning, he's smarter than me. Schönen guten Morgen. Und in diesem Tenor machen wir auch heute weiter, denn heute ist der internationale Tag des Delfins. Heute ist Fitzpatrick is the Go-Tag. Heute ist die Patriots haben keine Bye-Week-Tag. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der wahrscheinlich immer noch vor Wut in die Tischkante beißt, Mike Stiefelhagen.
Hi.
Ihr merkt es schon, er ist rhetorisch gut drauf, er ist total fröhlich, man hört es an seinen ausgiebigen Klaus-Kinski-Gedächtnisantworten. Es war eine Nacht für ihn zum Vergessen. Geht's dir gut, Mike?
Mir geht's super. Mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel verfolgt. Ich würde sagen, wir gehen später mal in aller Ruhe drauf ein, aber erstmal, bevor das untergehen sollte, herzlichen Glückwunsch, Carsten. Mich freut das aus Sicht der Miami Dolphins. Das ist kein Scheiß, wirklich sehr. Als Patriots-Fan war das natürlich kein Spaß gestern. Tut wirklich weh. Es ist das erste Mal seit einer Dekade, dass die Patriots wirklich die Wildcard-Round spielen müssen. Also in die Playoffs kommen und sie spielen müssen. Und das tut weh. Also wer als Patriots-Fan da draußen das nicht sagt, der lügt. Behaupte ich aber mal. Das ist wirklich eine bittere Niederlage gewesen gegen die Miami Dolphins, die jetzt, glaube ich, 5 Siege am Ende der Regular Season haben. Also sie haben am Ende echt noch ein paar Spiele gewonnen. Aber nichtsdestotrotz gegen ein Team, was, ich glaube, 0-7, 0-8 irgendwann mal stand, ist das schon aus Sicht der Patriots, gibt es da, glaube ich, diesmal keine Ausreden.
Vor allem, ich finde es bemerkenswert, ihr seid echt einfach, also die Patriots sind ganz schlechte Nachmacher, nur sie machen es nicht richtig gut, das muss man ganz deutlich so sagen. Wenn man schon Miami Miracle spielen will, dann zieh es auch bitte durch, ja, dann mach's ordentlich, dann mach's ordentlich. Wir haben gezeigt, das kann funktionieren.
Ja, das ist nicht so einfach, also uns hat jemand gefehlt, der Gronkowski heißt und verteidigen möchte, so ein bisschen bei euch, von daher, ja stimmt, das war noch schön, aber es wäre auch langweilig, wenn das zu oft gelingen würde. Es passt schon, wenn das einmal alle paar Jahre passiert und wenn das dann für die Dolphins ist, ist das auch schön.
Ich fand's super.
Lass uns in der Reihenfolge bleiben, wir reden gleich in aller Ruhe über das Spiel, also keine Sorge da draußen.
In aller Ruhe? Viel. Meinst du damit deinen Blutdruck oder was meinst du damit? Ich frage für einen Freund.
Wir nehmen uns Zeit dafür, meine
ich. Ach so, das ist schön.
Genau, also bei mir ist das erste Spiel in unserem Tippspiel, das gibt es nämlich auch, da steht es noch 6-3 für dich. Ich weiß selber noch nicht, wie das Tippspiel ausgegangen ist. Ich habe diesmal gesagt, ich lasse mich selber überraschen von den Ergebnissen. Und das erste Spiel, was wir getippt haben, Carsten, war gleiche Division, die Jets gegen die Bills. Und ja, wir müssen darüber reden. Die Bills, die wir eigentlich so gut gelobt haben, obwohl sie die Patriots verloren haben, verlieren jetzt schon wieder, ohne einen einzigen Touchdown zu erzielen, mit 13-6 gegen die Jets. Wir haben beide gesagt, Bills, ich weiß aber noch, dass du kurz davor warst, auf die Jets zu setzen. Also du hast so ein bisschen gesagt, ja, die Jets, das sind so Spiele, die sie gewinnen. Haben sie jetzt wirklich getan. Wir haben beide auf die Bills gesetzt. Ich bin heute vielleicht ein bisschen wortkarg durch den Spieltag gestern.
Nein, das ist okay. Ich bin auch noch übermüdet, weil ich habe mir auch das späte Spiel in voller Länge angeguckt. Und
ich bin auch ein bisschen müde. Wir haben jetzt 9 Uhr morgens, also wir nehmen den Podcast sehr früh auf, damit er sehr früh zu euch kommt, weil ihr uns allen geschrieben habt, wir möchten sofort die Folge hören, was bei euch abgeht, wie ihr.
Ich glaube ja wirklich, dass ein gewisser Mike Stiefelhagen es einfach schnell hinter sich bringen wollte, weil ich kriege da eine WhatsApp-Nachricht, wollen wir aufnehmen, habe ich gedacht, Alter, Digga, ich hab da ein spätes Spiel gesehen, was nimmst du? Ich gucke jetzt die ganze Zeit auf ein koffeinhaltiges Heißgetränk und zwar in einem, beim Ficken kann man nach unten liegen, Becher. Achso, das ist die falsche Seite, ich muss andersrum gucken. Pille für den Mann, Becher.
Ja, so. Keine Sorge, ich habe das späte Spiel auch gesehen, ich bin genauso müde wie du, aber ich dachte einfach nur, wenn so viele Leute uns schreiben, wo bleibt die, wir möchten die Folge hören, dann machen wir das einfach früh und deswegen ziehen wir durch.
Wir machen es früh und wir machen es lang. So.
Jets, Bills, gibt es irgendwas zu sagen, außer, okay, die Jets haben gewonnen und die Bills haben,
Ich mache mir Sorgen um die Bills. Ich mache mir echt Sorgen um die Bills. Also kaum sind die Playoffs da, ist irgendwie der Zaubertrank raus. War ein extrem merkwürdiges Spiel. Also wirklich merkwürdig. Es ist lustigerweise so eingetreten, wie ich es eigentlich tippen wollte. So aber gesagt habe, das kann nicht sein. Gut, es hat Barkley gespielt, also Matt Barkley, genau. Seines Zeichens, ich habe Schulter, ich spiele meinen Bowl doch nicht zu Ende. Ich möchte lieber den NFL-Draft ordentlich machen. Komischer Kauz, guter Quarterback, aber halt, das sagt so ein bisschen was aus über seine, glaube ich, sportliche Einstellung. Auf der anderen Seite Sam Darnold, 199 Yards, ein Touchdown, eine Interception, wow, okay.
Hat einigermaßen funktioniert, war jetzt kein schönes Spiel. Also ich habe mir die Extended Highlights angeguckt, als ich aufs späte Spiel gewartet habe. War sehr kurz, ne? Also das war jetzt trotz des Wortes Extended very short.
Ja, ich finde, da merkst du einfach, wie wichtig so ein Allen für die Bills ist. Also Barkley 2 Interceptions, 2 Bälle gefumbled, da ist auch egal, dass Ficken 2-mal das Field Goal nicht getroffen hat. Das war aus Sicht der Bills ziemlich wenig. Kann ihnen egal sein. Die sind so oder so in der Wildcard-Round im 5. Seed der AFC. Also spielen in der ersten Runde gegen die Texans jetzt auswärts. Ja. Über die ganzen Playoff-Partien würde ich sagen, reden wir in aller Ruhe dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Aber gegen die Jets zu verlieren, mei, ist halt passiert. Die Jets haben die Saison 7-9 beendet. Das ist dann doch besser, als ich mitten der Saison gedacht hätte. Aber bringt den Jets auch nicht viel, außer dass sie jetzt ein bisschen weiter später picken dürfen.
Nee. Gut, für die Fans ist es okay, dass du sagen kannst, weißt du, wir haben wenigstens nochmal die Bills geschlagen und so weiter und so fort. Und das ist halt genau das, was ich vorher sagte. Es geht bei diesen Spielen darum, jeder spielt erstmal um seine sportliche Zukunft und dann spielst du natürlich auch noch für deine Fans. Und das haben die Jets gezeigt, das war okay und alles war gut.
Cleveland Browns gegen Cincinnati Bengals. Auch da lagen wir beide daneben. Wir haben beide gesagt, die Browns machen das irgendwie. Auch da hast du gesagt, oh, die Bengals, die sind jetzt gut
drauf. Ja, da wäre ich jetzt schon 2-0 in Führung gegangen. Ich bin auch manchmal ein Idiot.
Bisschen blöd, ja. Aber die Browns haben das, also die haben so Browns-typisch, wie es nur geht, finde ich, diese Saison beendet. Teilweise so gut gespielt, teilweise so schlecht gespielt. Das erste Mal, was überhaupt nicht funktioniert hat, diesmal war das Running Game. Also Nick Chubb und Co. wurden wirklich gut beisammengehalten. Ich finde, die Receiver waren ganz okay. Also ich habe den Odell Beckham Catch noch im Kopf, wie er da also wirklich mal eine schöne Szene hatte, OBJ. Aber Mayfield, 3 Touchdown-Pässe, stark. 3 Interceptions, nicht so stark. Und 1 Fumble. Also Mayfield hat so ein typisches Mayfield-Spiel gehabt. Und die Bengals, da muss ich nochmal sagen, Andy Dalton, ich weiß, die haben jetzt den ersten Pick und sie werden nach dieser Mega-Leistung von Joe Burrow wahrscheinlich den auch draften. Aber Dalton finde ich jetzt, den könnte man auch mal nächstes Jahr irgendwo anders als Starter sehen. Also der ist, für mich hat er bewiesen, dass er ein Starting Quarterback ist.
Mir muss man da, also wenn, und das meine ich jetzt ernst, also wenn Mike Stiefelhagen schon The Red Rocket lobt, und damit meine ich jetzt nicht unseren Herrn Braun, der mit seinem roten Opel durch München flitzt, sondern Andy Dalton, dann hat das Spiel einen positiven Einfluss gehabt. Und es sieht auch wirklich so aus.
Joe Mixon sollten wir auch nicht vergessen, ne?
Ja, 162 Yards, guten Morgen erstmal. Ganz ehrlich, ich finde, ich weiß nicht, was ich aus diesem Browns-Spiel rausziehen soll. Vorher wurde groß kommuniziert, es ist irgendwie rausgekommen, dass die Karriere von Freddy, ich möchte aus dem Bällebad abgeholt werden, Kitchens, am Ausgang dieses Spiels hängt. Und es wirkte irgendwie so, als wenn jeder sagt, oh, Alter, wenn wir das Ding verkacken, sind wir den los.
Ja, ich habe ja vor 1,5 Wochen eine Webshow mit Roman ausgiebig auch diskutiert, mit dir sowieso, aber ich weiß doch, dass Roman so davon überzeugt war, ihn eigentlich zu halten und zu sagen, ja, das erste Jahr ist ein Lernjahr, im zweiten Jahr wird man besser, man sieht es an Shanahan und Co., mag ja alles sein. Ich fand trotzdem, er war so verloren an der Seitenlinie und es wirkte nicht so, als wenn er wirklich der Headcoach ist, wenn man sich an die Szene mit OBJ erinnert, wo Odell Beckham ihm halt gefühlt die Meinung geigt und mir hat das alles nicht so gefallen und gepasst und mit dieser Truppe, mit diesem Material, was du hast, im ersten Jahr 6-10 zu gehen, finde ich auch, ist keine starke Leistung. Also die Browns haben es wieder geschafft, unter den ersten 10 im nächsten Draft picken zu dürfen. Ich finde diese Entscheidung, ihn zu feuern, absolut gerechtfertigt.
Ja, pass auf, wie zäumen wir das Pferd am besten auf? Also das, was Kitchens abgeliefert hat, die Fußstapfen waren viel zu groß. Nochmal, es gibt dieses YouTube-Format, das heißt Building the Browns. Und bei Building the Browns hat er einen guten Eindruck gemacht. Es wirkte so ein sympathischer Typ, mit dem kannst du auch mal Bier trinken gehen. Aber mir nicht. Ich habe mir immer gedacht, so, wann haut der mal mit der flachen Hand auf den Tisch und so weiter und so fort. Es gab ja so das berühmte Nachtreten von OBJ gegen Greg Williams, dass er angeblich wieder aufgefordert hätte, irgendwie Spieler zu verletzen, wo dann allerdings ganz schnell andere Spieler gesagt haben, nee, also das muss Odell Beckham irgendwie falsch verstanden haben, ist ja auch auf den Spieler, er soll sich da mal raushalten. Greg Williams hatten mit demselben, aber wirklich mit demselben Personal, sogar noch mit weniger Stars und so weiter und so fort, als Interims-Headcoach die Browns tatsächlich in die sportliche Erfolgsspur geführt. Dann gab es dieses berühmte, wir brauchen einen Headcoach, und alle haben damit gerechnet, ja, Williams behalten wir, ne? Der bleibt. So, dann wurden Trainer zum Interview eingeladen. Das fand ich schon extrem merkwürdig. Und dann hieß es so, wir haben ihn gefunden. Und ich habe gedacht, was? Und dann war Greg Williams gar nicht mehr da. Hatte für mich so ein bisschen so wie, ja, ich habe eine total tolle Idee, da gibt's bei den Rams so einen Jungspund, wir machen auch mal einen Jüngeren, ja okay, der sieht nicht ganz so sportlich aus, der ist auch nicht ganz so charmant, der ist auch nicht ganz so charismatisch, aber vom Alter her kommt das ähnlich hin, so den nehmen wir jetzt mal, das funktioniert. Ich find's den richtigen Schritt, du brauchst da tatsächlich so einen Greg Williams, du brauchst einen Ron Rivera, du brauchst irgendjemanden, der sagt, OBJ, kannst du jetzt dich mal bitte an deinen Rolls-Royce stellen und die Fresse halten? Das ist für dich jetzt sowas wie die stille Treppe. Wenn ich sage Rolls-Royce, stellst du dich darüber. Und nicht einen, der sagt, nee, wirklich, das darüber, du, Odell, darüber müssen wir mal reden. Das war jetzt nicht korrekt, wie du dich verhalten hast. So wirkte immer Freddy Kitchens. Und deswegen ist es, glaube ich, für die Zukunft der Browns das Beste, was dir passieren kann.
Bin ich voll bei dir. Das nächste Spiel, da haben wir zum ersten Mal einen richtigen Tipp abgegeben.
Und, Achtung, ja. Wir sind ja brandaktuell, wir beiden Hübschen hier, ne? Es gibt ja schon Gerüchte. Also ich habe heute Morgen, während ich also dann meinen Kaffee gemacht habe, schon mal gecheckt, und Baker Mayfield ist so, Tweet war wieder gelöscht, aber er wünscht sich ja tatsächlich, jetzt mal bitte festhalten, er wünscht sich einen ganz gewissen College-Coach, wo ich sage, nicht nochmal so ein Jungspund. Also er möchte ganz gerne den ach so hoch gehandelten Coach von Oklahoma, von dies, von das. Also der hat einen Namen in den Raum geworfen, wo ich gedacht habe, so, echt jetzt? Also ich weiß nicht, was das soll. Also ich weiß wirklich nicht, was das soll.
Und das hat er getwittert?
Ja, es gab so ein Tweet, so nach dem Motto, ja, das College hat unendlich viele, und dann ging es dann um natürlich, also ich verstehe es, also wirklich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich wirklich gefragt, was das soll.
Also wenn er das wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe macht, finde ich das auch absolut nicht in Ordnung.
Ganz du, egal, natürlich gibt's, wer natürlich der Coach
war oder ist, aber das macht man nicht.
Geile Typen. Also es gibt, egal ob du jetzt Jim Harbaugh nimmst oder Lincoln Riley, bla bla bla, aber solche Namen hast du nicht zu twittern, wenn du Quarterback bist, der die Playoffs verkackt hat. So, selbst wenn du es sofort wieder löscht, natürlich ist hier Dingenskirchen, ESPN hat es natürlich gefunden und dann, ja, nee, das war, ich habe mich da falsch ausgedrückt, ja, Digga, halt doch mal die Fresse.
Ja, auch das beschreibt ein bisschen die Saison der Browns und die Saison von Mayfield.
Ja, so.
Nächstes Spiel haben wir beide mal ausnahmsweise richtig getippt, aber auch das war,
juhu,
muss man mal analysieren. Die Packers haben 23-20 gegen die Lions gewonnen auswärts. Das haben wir auch getippt beide. Es war aber verdammt knapp. Und das beschreibt so ein bisschen, wie wir die Packers seit Wochen sehen. Eigentlich eine starke Truppe, aber sie hat zu oft nicht souverän genug gewonnen. Und das war wieder so ein Ding. Ja, sie haben, also Rodgers hat die Packers zum starken Comeback geführt, aber die Lions haben teilweise 17-3.
Gab's, ich hätte es den Lions so gewünscht.
Ja, aber es ist auch, das beschreibt wie die Saison der Lions ganz gut, dass sie es am Ende doch irgendwie verkacken. Also mit dem Ersatzquarterback David Blau gegen die Packers.
Der einen Touchdown gefangen hat, juhu.
Ja, der aber keinen geworfen hat, sondern nur eine Interception. Der einzige Touchdown-Pass kam von Danny Amendola.
Sei doch nicht so. Einiges.
Ja,
ist ja so. Sei doch nicht so.
Ich finde es cool zu sehen, dass Kerryon Johnson, der auf der IR war, war wieder zurück bei den Lions, hat doch direkt wieder einen Impact gehabt. Also die Lions waren, dafür, dass sie so gebeutelt waren, ganz okay.
Sie haben 17-3 geführt.
Ja, aber die Packers hätten viel mehr machen müssen. Also sie haben im Endeffekt wieder gewonnen, weil Rodgers am Ende wieder ein Comeback gezaubert hat, weil Devonta Adams wieder ein starkes Spiel hatte, und das war mir im Endeffekt wieder viel zu knapp eigentlich. Also ich finde, dass die Packers, das Team, was am wenigsten verdient hätte, die Wildcard frei zu haben. Und Grüße an alle Saints-Fans, weil die stehen gleich, aber durch diese Strange of Schedule Tiebreaker-Regelung ist es eben so, dass die Packers eine Woche frei haben und die Saints nicht, und ich, ja, könnte ja natürlich einen Ausschlag am Ende haben.
Das ich sag mal so, wenn die Packers so weiterspielen, ist in der ersten Runde, in der sie wirklich aktiv ran müssen, Schluss. Das war ja nichts. Also die Lions, selbst da habe ich gedacht, komm, also wir haben Pillenhörer, die haben das verdient. Also alles im Extended. Ich habe mir wirklich alles, was jetzt nicht Browns gegen Bengals hieß oder so, sondern solche Spiele in der Extended-Zusammenfassung angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so oft hier auf meiner Couch meinen Arsch von rechts nach links bewegt und war angespannt wie so ein werdender Vater im Vorzimmer. Ich habe gedacht, ey, ernsthaft jetzt? Wie geil sind denn bitte die Lions? Und dann am Ende im vierten Viertel haben sie es verkackt. Und das ist Unerfahrenheit, das war fehlende Routine. Und es ist natürlich Aaron Rodgers, das muss man ganz deutlich so sagen. 23-20 ist das Spiel ausgegangen, aber wäre diese Defense ein bisschen routinierter gewesen, wäre diese Defense ein bisschen abgewichster gewesen, wäre das Spiel ganz anders ausgegangen.
Ja, glaube ich auch. Ich will jetzt nicht per se sagen, die Packers scheiden auf jeden Fall in der ersten Runde aus, aber sie müssen auf jeden Fall das zeigen, was sie können und nicht das zeigen, was sie zuletzt... Also sie gewinnen halt die Spiele, das ist gut, aber sie überzeugen nie so wirklich und deswegen ist halt tagesformabhängig. Das ist für mich ein Team, da weiß man nie vorher, ob sie ihre wahre Stärke zeigen oder nicht. Und bei den Lions, die stehen jetzt 3-12-1, waren also das drittschwächste Team der Saison. Das hätte man so, glaube ich, auch nicht gedacht vom Rekord her. Da bin sehr gespannt, ob sie jetzt wirklich weiter mit Matt Patricia machen oder nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube nicht, dass es ein schlechter Coach ist im Vergleich zu Kitchens, aber tut mir leid, den muss ich nochmal raushauen.
Nee, der ist schon rausgekommen. Also, mach dir keine Sorgen, der ist schon weg.
Dass Detroit sagt, okay, komm, stopp, es reicht, wir wollen doch einen neuen. Also bin sehr gespannt, wie die sich da entscheiden. Im Tippspiel steht es 1-1, durch das nächste Spiel steht es 2-2, denn wir haben beide auf die Chiefs gegen die Chargers getippt. Die Chiefs gewinnen 31-21 und weil die Patriots, wir reden später drüber, verloren haben, sind sie also haben den Seed der
Patriots. Haben diese Patriots verloren?
Im zweiten Seed der AFC und dadurch sind die Chiefs in der Divisional Round und die Patriots müssen der Wildcard Round werden.
Ja, das ist ja auch super für dich, weil dann siehst du die eine Woche länger. So.
Ja, ist klasse.
Super, ne? Chargers, Touchdown, 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 erstes Viertel verschlafen, kannst du gegen die Chiefs nicht machen. Das ist die Kurzzusammenfassung. Die Langzusammenfassung ist, das, was die Chiefs spielen, gefällt mir inzwischen. Und zwar nicht nur, weil es pam, 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 Feuerwerk ist, sondern weil es abgewichster Football ist. Wenn es mal eng wird, machen wir halt mal was anderes, spielen wir halt auch mal Defense. Seitdem Tyrell Suggs da ist, läuft das da vorne wie alter Falter. So, mal eben kurz in der Rangliste einen Platz nach oben in der ewigen Sackliste. Also es sieht richtig gut aus. Und das Schöne ist, die Chiefs können auch Defense jetzt. Und das brauchst du. Das brauchst du wirklich. Spulen wir mal eben ganz kurz zurück auf meine Aussage, wenn die Packers so spielen, verlieren sie in der ersten Runde. Wenn sie so spielen, verlieren sie tatsächlich in der ersten Runde, in der sie ran müssen. Weil natürlich in den Playoffs, da spielen alle auf 120%. Und dafür brauchst du halt auch wirklich funktionierende Defense. Und das, was die Chiefs inzwischen spielen können, gefällt mir. Da hinten regelt einer den Verkehr, der alte Honey Badger sagt rechts rum, links rum und vorne ist Druck. Das gefällt mir. So. Was mich allerdings irritiert ist, Patrick Mahomes, ein Touchdown, eine Interception, 174 Yards. Das sind keine Patrick Mahomes-Werte. Und wenn man sich angeguckt hat, warum, mir gefällt es nicht, wie er mit Druck umgeht. Also der kriegt da vorne Druck und dann wird er ein bisschen nervös inzwischen. Und jetzt kommen wir wieder zu Mike, dem alten Verschwörungstheoretiker. Ich weiß nicht, ob der Junge schon wieder wirklich völlig fit ist oder ob der wirklich diese Verletzung durch die ganze Saison jetzt durchschleppt. Ich weiß es nicht.
Ja, da können wir nur hin und her raten. Also vor 2 Wochen haben wir gesagt, er ist wieder fit, weil er stark gespielt hat. Jetzt hat er da wieder so ein Spiel, wo die Werte nicht seines Namens würdig sind. Es ist ein bisschen schwer zu beurteilen, ob er wirklich fit ist oder nicht. Solange sie gewinnen, ist es, glaube ich, den Chiefs egal, auch wenn ich beide bin, dass die Werte ein bisschen niedrig sind für ihn. Sie haben sich wieder in Playoff-Form gebracht. Sie haben es geschafft, die Patriots vom zweiten Thron sozusagen zu stoßen. Also ihr Ziel ist aufgegangen und die Chargers sind ja an sich, ne, es gibt ja jemanden, der hatte sie als Geheimfavoriten, kein schlechtes Team. Ne? Also von daher ist es schon okay, 31-21 gegen die zu gewinnen. Was ich sehr berührend fand, war der Moment nach dem Spiel, als Phil Rivers auf der Pressekonferenz über sein womöglich letztes Spiel, ja, also man weiß ja nicht, was mit ihm passiert in der nächsten Zukunft, spricht und ein paar Tränen verdrückt hat. Also da sieht man, der hat nur bei den Chargers gespielt, was das für ihn bedeutet hat. Also das war noch ein ganz, ganz schöner Moment. Und Damien Williams läuft zum Touchdown und Tyreek Hill ist gefühlt 20 Meter dahinter und rennt dem nochmal so nah ran, dass er mit ihm Hand in Hand
erschreckend, über die Endzone, wie schnell der läuft.
Also es ist wirklich ein Cheater. Wie schnell Tyreek Hill laufen kann, ist Wahnsinn.
Das klingt, also da fehlte für mich auch nur diese musikalische Untermalung.
Ja, so, 2-2. Nächstes Spiel. Und damit gehst du im Tippspiel in Führung.
Ah, so eine Überraschung.
Die Vikings gegen die Bears. knappes Ding, 21-19 für die Bears in Minnesota. Hätte ich echt nicht gedacht. Also mutiger Tipp von dir, der voll aufging. Glückwunsch dazu. So. Die Defense der Bears hat mir sehr gut gefallen und die Vikings haben...
Die Defense hat dir sehr gut gefallen, Diggi. Safety. Safety im zweiten Viertel. Hier. Das fand ich super. Das fand ich so schön. Kirk Cousins einfach mal kurz in der eigenen Endzone in den Kunstrasen eingearbeitet. Ja, das fand ich gut.
Letztendlich der Sieg. Also von daher finde ich, starke Leistung der Bears Defense. Das kennt man ja dieses Jahr. Endlich hat Montgomery auch ein paar Yards laufen dürfen. Also auch das war mal etwas, was Trubisky auch ein bisschen entlastet hat. Auch wenn er keinen Touchdown und keine Interception geworfen hat. Das ist ja schon mittlerweile okay. Finde ich, dass die Bears das knappe Ding gewonnen haben. Okay, zwei Fumbles habe ich jetzt verschwiegen. Gewonnen haben. Die Vikings... Tut jetzt ein bisschen weh, so knapp vor den Playoffs ein bisschen aus dem Tritt zu kommen, und die haben ein ganz, ganz schweres Spiel in der ersten Runde vor der Brust. Also bei den Vikings bin ich echt gespannt. Die müssen nämlich in den Dome nach New Orleans gegen die Saints. Also das wird ein ganz, ganz krasses Spiel. Für mich das coolste Spiel der Wildcard-Round vom Matchup.
Das war ja gar nicht Kirk Cousins, schon, das war so ein Reflex, das war ja Mannion. Ja, egal. Ja. Quarterback. Ach du Schreck, der Quarterback ist weg. Ist mir völlig wumpe, wer das war. War großartig.
So oder so, ja, glaube ich, ist es nicht gut, wenn du kurz vor den Playoffs außer Tritt kommst.
Ja, und das, die Bears haben tatsächlich alles richtig gemacht. Also sogar, und das finde ich jetzt erschreckend, ja, kein Touchdown, aber selbst Mitch Trubisky, also der hat ja nur die Genauigkeit von der Schrotflinte. Also das ist ja manchmal, wo ich denke so, Alter, freier kann man den Mann nicht anspielen. Und dann wirft er 3 Yards oder 4 Yards daneben. Dann wirft er wieder einen Zuckerpass. Also ich verstehe den Bengel nicht. Ich verstehe ihn nicht.
Ja, also vielleicht hätten sie mit Cousins gewonnen, stimmt. Aber es ist nie gut, die Regular Season mit einer Niederlage zu beenden.
Ja, okay. Aber es ist auch besser, ihn zu schonen. Und spielerisch war da jetzt kein riesengroßer Unterschied. Also wir beide wissen das ja. Das weiß ja keiner bei den Vikings. Das ist ja ganz top secret. Kirk Cousins kann nicht große Bühne. Also Monday Night kann der nicht. Und bei dem Spiel haben alle zugeguckt. Das hätte nicht funktioniert.
Wer weiß, ich glaube, Bears Vikings, ob das jetzt große Bühne ist. Aber
ja, naja, okay. Also wahrscheinlich hast du recht. Es ging um was, ne?
Ja gut, das stimmt.
Okay, komm. Das ist wie Monday Night. Letzter Spieltag ist wie Monday Night.
Zögern wir es nicht weiter heraus. Das nächste Spiel.
Zögern wir es nicht weiter heraus.
Das nächste Spiel sind die Miami Dolphins gegen die New England Patriots. Und ich möchte mal ganz kurz durch die Instagram Fragen fliegen, die wir so bekommen haben. Ich möchte so ein paar erwähnen. Lukas, Carsten, wie groß war die Freude, dass Miami den Patriots gehörig die Suppe versaut hat?
32 Zentimeter und groß.
dann Christian Mumenthaler. Mike, was sind deine Pläne fürs nächste Wochenende? Oder hast du sie kurzfristig über den Haufen geworfen? Ries Alex.
Ja, kann ich beantworten. Mike dachte eigentlich, er hat frei und guckt anderen Teams beim Verlieren oder Gewinnen zu. Jetzt muss er tatsächlich ran, der Mike.
Alex Ries fragt, Mike, hast du Angst vor Carstens Sprüchen? C-Mann schreibt.
Nein, Mike, muss Mike nicht haben.
Mike, es ist nur Football, man muss auch verlieren können.
Das ist Mike nicht gewohnt, als Patriots-Fan.
Wie verkraftet Mike die Niederlage? Mike, wie geht's dir heute? Glückwunsch an Carsten.
Mit Alkohol.
Es ist einiges hier geschrieben worden. Carsten, wie groß ist der Kater? Mike, wie viele Taschentücher? Also, ihr habt alles gegeben. Erstmal sehr schön an sich. Ja. Das mache ich jetzt voll im Ernst, dass ihr uns so viel schreibt und Feedback gibt. Also, das macht wirklich Spaß. Auch wenn es, also, wenn man eine große Klappe hat als Patriots-Fan, muss man auch mal Häme abkönnen. Das ist vollkommen in Ordnung. Da bin ich auch voll dabei. Und das haben wir nach diesem Spiel auch verdient. Und damit würde ich erstmal das Intro zu diesem Spiel abschließen.
Soll ich nochmal Flipper abspielen?
Mach wie du. Also du hast auf die Dolphins getippt.
Ja.
Glückwunsch. Ich auf die Patriots.
Ich habe auf die Dolphins getippt, Digi, wie immer.
Lass uns das. Ja gut, ich musste dich ein bisschen überzeugen. Ne?
Du wolltest ja, das war irgendwie Überzeugungsarbeit. Ich hab ja nun wirklich, also ich durfte ja gestern nicht mitmachen bei RAM. So, also was ich sehr schade finde. Stell dir mal vor, ich hätte dieses Spiel kommentiert.
Ich bin so froh, dass ich kein Netman war.
Das wäre, und das meine ich echt ernst, ich glaube, das wäre in die Sportgeschichte eingegangen. Ich glaube wirklich, es gibt ja immer wieder so Soundfiles, wenn wir bei RAN eskalieren, die dann auch im amerikanischen Fernsehen landen. Ich glaube, ich hätte, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich hätte einen Fernsehpreis in Amerika gekriegt für den emotionalsten Kommentar eines Spiels.
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es wäre tatsächlich.
Die hätten kein Wort verstanden, aber mein Gejohle hätten sie verstanden.
Es wäre lustig gewesen, auf jeden Fall. 27 zu 24 haben die Dolphins gewonnen durch einen ganz, ganz späten Touchdown durch Fitzpatrick und Gesicki. Die Patriots hatten.
Nein, stopp, mein Freund. Wir sind erstmal, also das muss man ja erstmal sagen, wir sind 10-10 in die Halbzeit gegangen. So. Also, wenn man ganz ehrlich ist, fiel der späte Touchdown erstmal auf Seiten der Patriots, nämlich erstmal im zweiten Viertel. So. Also, wir sind 13-0 in Führung gegangen. Das war der Moment, da habe ich schon überlegt, twitter ich jetzt oder noch nicht? Dann habe ich mir gedacht, ah, das kannst du Mike jetzt nicht antun, dass du jetzt schon an, das ist dann auch Hochmut, da kriegst du dann gleich auf die Fresse. Dann bei 10-0 konnte ich nicht anders. Da konnte ich nicht anders. Da habe ich gedacht, jetzt ein Jubeltweet kann ganz schnell vorbei sein. Dann Halbzeit. Und ich habe, und das muss ich jetzt auch mal ganz deutlich sagen, ich habe noch nie so viel Feedback bekommen von euch. Ihr seid draußen, ihr seid echt im positiven Sinne völlig bekloppt. Es war großartig. Ich habe irgendwas mit 400, frag mich nicht, gefällt mir es bei Twitter für Nachos mit Käse. Für Nachos mit Käse. Und ja, dann sind wir 10-10 in die Halbzeit gegangen. Da habe ich gedacht, naja, gut, das ist jetzt also schlechte Laune im Hause Stiefelhagen, das kann passieren so, aber das schaffen wir nicht. Und dann, papam, ging es so weiter. Ich habe gedacht, da geht was.
Ja, ich möchte das Spiel, ich bin wirklich einfach nur sauer. Also ich bin enttäuscht von der Patriots-Leistung. Ich finde, gegen die Dolphins darfst du so nicht verlieren, vor allem nicht zu Hause. Es war erst die zweite Niederlage.
Hallo, wir sind die Angstgegner.
Ja, genau.
Wenn wir in der letzten Woche kommen, dann zittern die Patriots. Da gibt's aber, da ist die Flinte von dem Stadionschützen, der da immer Peng-Peng macht, die ist schon mal eingerostet. Der weiß ganz genau, alter Falter. Ja, es ist hart, aber es, denk mal an letztes Jahr. Ich sag nur Miami Miracle.
Alter, bist du im Schweben, ey, Wahnsinn. Ja, ich habe ja auch gesagt vorm Spiel, das wird ein enges Spiel. Also ich habe auch damit gerechnet, dass es eng wird, dass die Patriots trotzdem verlieren, ist eigentlich nicht akzeptabel und sie haben es getan. Ich möchte nur mal, ich weiß, es kommt wieder Crybaby, aber Carsten, ja, bist du bei mir, wenn ich sage, jetzt tut die Niederlage aus Sicht der Patriots doppelt und dreifach und vierfach weh gegen die Chiefs, wo es ja ein bisschen mit den Referees Probleme gab, weil wenn das andersrum...
Ja, jetzt kommen wir nicht wieder mit den Referees.
Wenn das
die haben verloren.
Wenn das andersrum ausgegangen wäre, dann wären die Patriots immer noch ohne Wildcard.
Ein berühmter Fußballspieler hat mal gesagt, wäre Fahrradkette. Lothar Matthäus.
Ja, was interessiert mich denn jetzt Fußball? Wir sind beim Football. So, das ist
ja, doch schon aber ein bisschen, der hat recht. Ihr hättet das Spiel ja einfach nur gewinnen müssen. Und es sind ja nur die 5-11 Dolphins.
Genau,
stimmt. So. Aber weißt du, was das Schöne ist? Pass auf, jetzt halt dich fest. Jetzt kommt's. Was ist das gefährlichste Tier in der NFL? Es ist kein Panther, es ist kein Bär, es ist ein Delfin.
Warum?
Wir schicken Leute einfach mal direkt zur Überstunde. Raus aus der Bye Week. Also wir sind hart.
Und gegen wen spielt ihr in den Playoffs?
Wir spielen gegen uns selber.
Okay.
Wir spielen
viel Spaß
gegen
dabei auf jeden Fall. Ich möchte die Leistung von Fitzpatrick nochmal loben. Dass der der beste Delfin da draußen ist, ist ja auch ohne Frage. Und da haben wir auch eine Frage bekommen. Was machen Sie jetzt mit Fitzpatrick? Also sind im Draft immer noch mit vielen Picks dabei. Werden Sie auf einen Quarterback gehen oder halten Sie jetzt doch an ihm fest? Weil er hat ja auch starke Spiele gehabt, oder?
Ja, aber Fitzpatrick ist alt.
Aber komm, es war schon, also es hat, also
und was ich mein, mir am meisten Spaß Entschuldigung, macht. Entschuldigung, warte, versau doch die Pointe nicht. Und du weißt, wie, wo das hinführen kann, wenn man zu lange an einem alten Mann festhält.
Du wirst es mir sagen können.
Beef incoming. nein, du musst, aber Fitzpatrick ist ein richtig guter. Mir hat diese Saison so unendlich gut gefallen. Nur der ist 10 Jahre jünger als ich. Also ich würde auch nicht mehr Quarterback spielen wollen. Also wenn du da einmal vergenusswurzelt wirst, dann tut's weh.
Aber ich finde, seine Erfahrung war unter anderem wichtig, dass die Dolphins es geschafft haben, wieder in die Spur zu kommen. Also ich finde, mit Rosen hätten sie es nicht geschafft, egal wie talentiert Rosen ist, sondern einfach nur mit der Erfahrung und dem, ja, wie gut er ein Team führen kann, hat es Fitzpatrick zusammen mit Brian Flores, dem muss man auch eine Menge Credits zurückgeben, die er erst verspielt hat am Anfang der Saison. Wie der aus diesem Team noch ein 5-11-Team gemacht hat und die Patriots schlägt, ist ganz großes Kino. Also da nochmal Respekt. Das schaffen nicht alle, die mal bei den Patriots waren, weggehen, gegen den ollen Bildern zu gewinnen mit den Dolphins. Also das ist auch eine ganz große Leistung. Und der hat auch seinen Job vielleicht doch noch irgendwie gerettet. Kannst du dir vorstellen, dass er mit Flores nächstes Jahr...
Ja, klar.
Ja, also finde ich super.
Das ist ja... Am Anfang habe ich immer gedacht, ich weiß nicht, was er macht, aber irgendwas macht er da. Und es hat ja tatsächlich funktioniert. Also schade ist, die Steelers sind nicht in den Playoffs, das heißt, uns fehlt ein Draftpick, aber damit können wir umgehen. Wir draften an Nummer 5. So, da kannst du noch ein bisschen was Ordentliches einkaufen. Lass sie alle mal auf Quarterback-Hype gehen. Das meine ich echt ernst. Fitzpatrick behalten, Rosen weiter ausbilden, alles gut. Wir dürfen eine Sache nicht vergessen. An welcher Stelle wurde Rosen gepickt? Der wurde nicht in der 7. Runde gepickt, sondern das war ein richtiges Talent. Und Talent verlernst du nicht. Talent ist wie ein guter Rotwein, das wird immer besser. Ich glaube persönlich wirklich, dass wir, was das angeht, da gut aufgestellt sind. Dass wir gar nicht in diesen Quarterback-Hype jetzt aufspringen müssen. Ja, Burrow, oh Gott. Ja, ist alles gut. Sollen sie machen in Cleveland. Sollen sie machen von mir aus in Cincinnati. Ist alles gut. Können sie alle durchdrehen. So. Ist mir völlig schiedegal. So, Fitzpatrick als Lehrer da lassen. Rosen weiter ausbilden und dann machen wir irgendwann Schlüsselübergabe und dann funktioniert das. So, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Fitzpatrick ist seit 2005 in der Liga. Seit 2005 in der 7. Runde gekommen. Und das sagt einfach was aus. Du brauchst nicht in der 1. Runde den 1. Pick, um den perfekten Quarterback zu finden. Das brauchst du nicht.
Ja, ich bin auch großer Fitzpatrick-Fan. Also es macht einfach Spaß, den Typen spielen zu sehen. Und ich finde, das ist ein toller Charakter. Ich möchte auch, es tut mir sehr leid an alle, die da draußen sich mehr wünschen von diesem Spiel, aber ich habe keinen Bock, über diese Kackleistung der Patriots weiterzureden. Sie haben es wirklich vermasselt.
Aber ich.
Ja, wenn du was sagen willst, gerne. Sie müssen jetzt, die Patriots müssen jetzt in der 1. Runde ran. Das haben sie sich anders ausgerechnet. Und mit ran meine ich gegen die Tennessee Titans. Ja, in Foxborough.
Und aber das wieder ist, gegen den ehemaligen Spieler der Patriots. Und das wird scheppern im Karton.
Ja, sie möchte, also gegen Tannehill und Co. möchte ich jetzt auch nicht spielen. Die haben Momentum, das ist ein ekelhaftes Spiel und danach wartet entweder Baltimore oder Kansas City. Also, und das dann auswärts. Das ich möchte nicht zu sehr spoilern, aber mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots nicht über die Wildcard oder Divisional Round kommen. Und das ist jetzt nicht Schwarzmalerei, sondern wenn du die Leistung gesehen hast, dann hast du Bauchweh. Weil, und jetzt kommt es drauf an, jetzt müssen die Patriots zeigen, wie viel Patriots Gen sie noch in sich haben. Ich bin ich ehrlich, ein bisschen am Zweifeln.
Zu Recht. Das meine ich echt ernst, zu Recht. Also Brady hat mir gestern überhaupt nicht gefallen.
Ja, aber ich will es jetzt auch nicht immer nur an Brady aufhängen.
Nein, jetzt musst du auch nicht.
Zu sagen, Brady ist zu alt, weil jetzt kommen auch die ganzen Fragen wieder, sollte er aufhören? Das hat er vor 2 Jahren schon mal und hat dann Super Bowl noch gewonnen. Keine Richtig. Ahnung, muss er wissen, ob er aufhören will. Ich finde nur, wenn er jetzt aufhört, ja, also sagen wir, okay, er war jetzt schlecht. Was dann? Die haben jetzt keinen Garoppolo drei
Andy
Jahre lang.
Andy Dalton.
Die haben jetzt keinen...
Andy Dalton.
Okay, Carsten, jetzt mal im Ernst. Die haben jetzt nicht irgendeinen Quarterback aufgebaut über 3 Jahre wie damals mit Garoppolo.
Ja, Andy Dalton. Ich verarsche dich jetzt gerade nicht. Wenn ich Owner der Patriots wäre, ich würde nochmal ganz genau das Highlight-Tape von gestern angucken. Und zwar das von Cleveland gegen Cincinnati. Und dann würde ich sagen, sag mal, der da mit den roten Haaren, gut, das sieht vielleicht zu einem blauen Jersey nicht schön aus, den lässt er einfach bitte, bis er in einem Lockerroom ist, den Helm auf. Aber können wir den mal anrufen? Kann der mal vorbeikommen? Will ich mal kennenlernen?
Ich fand das damals die Idee mit Jimmy G eigentlich besser, einen Quarterback zu haben, der unter Brady einem der besten lernt, den du halt dann reinwerfen kannst. Jetzt irgendeinen, sag mal, anders etablierten zu holen, musst du nur dann machen, wenn Brady sich plötzlich verletzt. Würde ich, glaube ich, aus freien Stücken nicht tun. Ganz egal, oder wie gut ich jetzt Dalton zuletzt fand, würde ich, glaube ich, nicht machen.
Gut.
Aber
also, was ich sagen wollte,
gucken, was sie machen.
Was ich sagen wollte, ist, Brady hat mir nicht gefallen, und dann durfte ich ja noch nicht ausreden. Es lag aber nicht an Brady, sondern es lag an seinem ganzen Personal drumherum. Überleg mal, Dorsett 50 Yards, eine Reception, ja, das war schön, der ist ganz lange gelaufen, das war toll. So, aber der Rest, ihm gehen die Waffen aus. Der Mann kann doch gar nichts machen. Also ich meine, das beste Beispiel ist, und deswegen, was ich jetzt Brady lobe, das passiert in diesem Podcast mir neuerdings viel zu oft. Das macht mich auch ein bisschen sauer auf mich selbst. Bei diesem berühmten, wir versuchen jetzt mal das Miami Miracle nachzustellen, Spielzug. Da hat er tatsächlich Eier gezeigt. Hat einen eingesteckt, wieder eingesteckt, aufgestanden. Das zeigt einfach seine Mentalität und die mag ich. Ich mag Menschen, die kämpfen und die für ihr Ziel alles geben. Nicht ohne Grund steht er morgens auf, kriegt erstmal so einen widerlichen Avocado-Smoothie. Der ist halt bereit, irgendwie alles zu geben. Nur ihm fehlt das Personal. Und das ist halt der Spielstand. Du kannst nicht nur von deiner Defense leben. Und selbst die hatte nicht unbedingt nur lichte Momente. Also da gab es so 2, 3 Spielzüge, wo ich gedacht habe, so, yes, wir vergenusswurzeln sie. Also das war auch nicht immer geil. Und deswegen gebe ich dir völlig recht. Das nächste Spiel gegen die Tennessee Titans. Heidewitzka. Vor allem, was mich gestern sehr gefreut hat, ich habe also währenddessen diese Seite aufgehabt, du weißt schon, unseren Las Vegas-Ticker, ne? Es stand 10-10 zur Halbzeit. Und ich wollte wirklich, ich habe gedacht, ich mache jetzt einen Screenshot und schicke den direkt von den Wettquoten an das Pressebüro der Miami Dolphins, dass die runterlaufen zum Lockerroom, denen das zeigen und sagen, so, braucht ihr noch mehr Motivation? Es stand 10-10. 10-10. Halbzeit. Und die Wettquoten stiegen von 62% Gewinnwahrscheinlichkeit der Patriots auf, Achtung, 73. Habe ich nicht verstanden. Sind die alle irre? Haben die das Spiel nicht gesehen? Gut, jedenfalls im Endeffekt muss man ganz deutlich sagen, zur Halbzeit war das ein ganz enges Ding. Nach dem Halbzeit-Kick, also als das Spiel wieder eröffnet wurde, habe ich irgendwie so ein Gefühl gehabt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann sahst du tatsächlich so 2-3 kleine Fehler bei der Defense, die du normalerweise bei den Patriots nicht siehst. Es war paradox. Und ich glaube tatsächlich, und da sind wir wieder bei sportpsychologischen Dingen, die waren ein bisschen überfordert mit der Situation, dass es halt nicht funktioniert. Und da musst du sagen, das kann dann nächste Woche gegen die Tennessee Titans echt übel nach hinten losgehen.
Keine Ahnung, ob sie überfordert waren, weil zuletzt waren sie häufiger überfordert. Also eigentlich müssen sie mit der Situation mittlerweile dran gewöhnt sein. Etwas, was du am Anfang gesagt hast, eben gerade. Mich wundert das Wort tatsächlich bei Brady, dass er tatsächlich Eier zeigt, weil das tut er eigentlich auch öfter, oder? Also er hat jetzt auch in den letzten Wochen immer mal wieder gerne einen Block gesetzt. Ich möchte, um etwas Positives für die Patriots sagen zu dürfen in dieser Folge, ist der einzige aktive Quarterback, der in dieses Top 100 All-Time-Team gewählt wurde. Ja, die Saints mit Brees finde ich auch ein bisschen krass, dass der nicht drin ist, aber da gibt es so viele Quarterbacks in der Geschichte, die man hätte noch reinwählen können. Also ich glaube, du kannst nicht alle Fans befriedigen, wenn du so eine Auswahl triffst. Alles im All muss man sagen.
Das machen wir befriedigen unsere Fans. Das ist ja auch okay. Aber ich weiß, was du meinst. Ich fand es schade. Also, dass da wirklich tatsächlich Leute wie Brees nicht drin sind, ist ja auch okay. Also, das ist so, Leute wählen. Also, wir vergessen ja auch manchmal Spieler.
Muss es mal treffen, genau. Okay, kommen wir zu, nach diesem glorreichen Spiel.
Vielen lieben Dank. Ja, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch einmal, nur für mich, einmal, bitte. Darf ich?
Mach.
So. Nee, ich fand's toll. So, ich wollte nur nochmal Flipper hören. Habe ich extra gekauft bei iTunes. Nur für dich.
Nächstes
Spiel. Soll ich dir schicken?
Falcons gegen Buccaneers.
Geht da nicht drauf ein.
Ich höre dich leider nicht immer, wenn ich gerade spreche und du sprichst, dann höre ich nur, dass du irgendwas sagst, aber nicht was.
Ich schicke dir einfach den Song.
Ich brauche den Song nicht.
Wie doch, als Klingelton, für mich.
Ich finde es schön, dass du viel Geld ausgibst, aber ich brauche diesen
Flipper. Stell dir mal vor, ich rufe dich an und du hörst immer Flipper.
Nee.
Ich würde dich, also das wäre Telefonterror, ich würde immer wieder anrufen.
Ja, aber ich mache das nicht.
Dann nehme ich dein Telefon in der nächsten Webshow und stelle das ein. Okay. Sage ich Volker jetzt am Donnerstag, er soll das mal kurz machen.
Versuch's.
So.
Falcons Buccaneers. Falcons gewinnt 28-22 gegen die Bucks. Auch das, also kann man eine Saison Winston-Liga beenden, als es Jameis Winston gemacht hat? Beziehungsweise
ja, und die. Ich weiß nicht, was der Kerl in seine Frühstücksflocken tut, aber er sollte davon weniger nehmen. Es ist offen, ob er jetzt bleibt oder nicht. Und dann gibt es das Gerücht, ja, er kriegt einen neuen Vertrag. Und ich finde, ab dem Moment spielt er noch beschissener als vorher. Und dann steht der in der Pressekonferenz. Also es hat noch keiner so viel, ja, er hat auch ganz viel Ja zusammengeworfen. Das ist alles richtig. Aber es hat noch keiner so viel Interceptions geworfen wie er. Und dann steht er in der Pressekonferenz und sagt, ja, schaut euch meine Werte an, I'm ballen. Digga, ich weiß nicht, was du an den Balls hast, aber irgendwas hast du Blutarmut im Kopf? Ich würde sagen, ja, das war kein gutes Jahr, hab viel zu viele Fehler gemacht, aber wir haben gesehen, die Werte zeigen, ich kann's ja eigentlich, ich muss nur die Fehler vermeiden. Nein, der steht da und sagt, I'm ballin'. Digga, du bist der Interception-König, du bist der Geschenke-King, du bist der Weihnachtsmann.
7-mal hat er es geschafft, dieses Jahr ein Pick-6 zu werfen, diesmal in Overtime. Also die Buccaneers haben nur in einem Viertel gescored, im zweiten. Ansonsten haben sie keinen einzigen Punkt geschafft. Auch das finde ich ziemlich kurios.
Aber man muss für ihn 22 Punkte im zweiten Viertel, ist schon beamtlich.
Ja, ist super. Wenn du 28, 22 verlierst, ist es noch besser.
Ja.
In der Overtime Pick-6, also das ist wirklich, die Amis haben, glaube ich, nicht Winston Nick geschrieben, sondern die haben aus dem Vornamen Jameis ein Verb gemacht. Also es ist total, oder ein Adjektiv, total Jameisig.
Es ist total Jermaisig.
Und ich finde auch, also wie er sich nach der PK da präsentiert, geht mir ein bisschen gegen den Strich. Ich halte Bruce Arians eigentlich für einen guten Coach, der sowas einschätzen kann. Es liegt jetzt alles bei Bruce Arians und dem GM und dem Owner, da eine richtige Entscheidung zu treffen, wenn sie sich für Winston, der Talent hat und es ja zeigt. Ich meine, es ist ja pures Entertainment, was er da jede Woche macht. Irgendwie 1000 Interceptions, aber auch 1000 Touchdown-Pässe oder Passing Yards zu machen. Müssen sie wissen. Wenn sie aber nächstes Jahr wieder so knapp verpassen, in die Playoffs zu kommen, dann sind sie selber schuld. So, also jetzt sind sie in der Verantwortung, das Franchise zu führen. Ich würde mir gucken, wen ich holen kann. Ich würde den Markt sondieren, weil mir wäre das auf jeden Fall zu risky, weiterhin auf Winston zu setzen.
Also ich hätte mir gewünscht, dass Bruce Arians in dem Moment auf die Pressekonferenzbühne kommt, ihn, weißt du, wie so ein Kind am Ohr nimmt und sagt, nicht sagen, komm mit, ab auf die stille Treppe.
Ich würde es ihm zutrauen eigentlich, ja.
Das ja. Ist ganz geil.
Und die aber Falcons, gut. Ja, Matt Ryan Touchdown geworfen, damit also doch mehr Touchdowns in Atlanta geworfen als Joe Burrow in einem Spiel in Atlanta. 28-22.
Das war schon hart, überleg mal. Also der wird natürlich auch zu Hause gesessen haben, Matt Ryan, und gesagt haben, so Mensch und so, ich muss am Sonntag ran. So Schatz, komm, wir gucken mal das große College-Finale. So, und dann hat er da gesessen, hatte wahrscheinlich keine Nachos mit Käse, sondern ganz gesund, Vorbereitungstag und so, hat er gesessen, hat an seinem Smoothie gezuzelt und kriegte mit, dass dieser Jungspund von LSU einfach mal kurz in einem Spiel, eigentlich fast in einer Halbzeit, mehr Touchdowns wirft in seinem eigenen Wohnzimmer als Matt Ryan selbst. Ich glaube, der hatte richtig schlechte Laune. Das Resultat ist auch genau dieses Spiel, denn Matt Ryan hat tatsächlich richtig abgeliefert.
Ja, deswegen im Tippspiel steht es jetzt 4-3 für dich, weil ich mit den Falcons gegangen bin und du hast auf die Bucks gesetzt, der wieder geklappt, wenn Winston nicht so
ein bisschen freigetreten. Den rufe ich jetzt an, da sage ich, Jermaisis, wir müssen reden.
okay, jetzt kommen wir wohl zur größten Vergenusswurzelung des Spieltags. Die Saints haben gegen die Panthers 42-10 gewonnen und der einzige Lichtblick bei Carolina war wieder Christian McCaffrey, der 1000 Receiving Yards, 1000 Rushing Yards beides geknackt hat in der Saison. Also der Typ ist wirklich ein richtiger Goldjunge und die Saints ja haben, glaube ich, noch nicht mal alles gezeigt, was sie können und die Panthers auswärts locker im Griff gehabt.
Das war ab der zweiten Hälfte mit angezogener Handbremse. Und man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 14 und 21 Punkte vor der Halbzeit hinzulegen. 14 Punkte im ersten Viertel, 21 Punkte in der zweiten Hälfte. Und die Panthers schaffen es sage und schreibe, 3 dagegen zu setzen. Das war schon wow. Also unglaublich.
Total egal gewesen, wer gespielt hat, ob Kyle Allen oder Will Greer. Beide haben nicht überzeugt. Wobei Will Greer auch jetzt nur, na gut, wenn du 8 Pässe wirfst und einer kommt an, könnt ihr selber entscheiden, wie gut das ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Saints nicht früher schon Teddy Bridgewater gebracht haben. Einfach nur nochmal als Dankeschön. Plus, wenn er einen einzigen Touchdown-Pass geworfen hätte, hätte er seinen Bonus, ich glaube, $250.000 war es, ja. Eingestrichen. Also ein Touchdown-Pass hat ihm gefehlt. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht einfach noch gemacht haben. Aber alles in allem.
Ja, aber das finde ich das Schöne. Es gibt ja so Owner, die sind sehr generös. Die dann sagen, pass auf, war knapp, kriegst du trotzdem. Ja. Gab schon in der Geschichte der Saints, dass das trotzdem ausgezahlt wurde. Mir haben die Saints extrem gut gefallen. Mir hat vor allem die Defense sehr gut gefallen. Mir hat vor allem aber auch, und das finde ich immer das Geilste, Bilder von der Pressekonferenz. Also Drew Brees in seinem pflaumefarbenen Hemd steht da, die Hände so klassisch irgendwie vor der Brust, also jetzt nicht Angela Merkel, wir schaffen das Pose, sondern der steht wirklich wie zum Gebet und grinst wie ein Honigkuchenpferd. Der weiß auch ganz genau, was er da gerade hat. Der weiß auch ganz genau, okay, ich bin nicht im Top 100 Team, aber im Gegensatz zu Tom Brady habe ich rein theoretisch alle Waffen plus vielleicht noch einen Antonio Brown, um in die Playoffs zu kommen und ganz weit zu kommen. Also da ist Feuer drin. Bei den Saints, das wird gut laufen dieses Jahr.
Ja, bin auch sehr gespannt, wie sie sich jetzt schlagen werden gegen die Vikings. Taysom Hill wieder mit dem Receiving-Touchdown. Also der Typ ist auch einfach ein spektakulärer Spieler wieder mal.
Ich hoffe, dem erklärt keiner, dass er eigentlich nur Quarterback ist. Also wenn der irgendwann mal merkt, dass er eigentlich ja gar nicht fürs Hitten und fürs Laufen und so gemacht ist, sondern eigentlich nur Quarterback ist, dann ich hoffe, der bleibt in seiner Blase. Ich kann alles.
Und mit Antonio Brown müssen wir auch ein bisschen diskutieren, weil die Meldung kam quasi kurz nachdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Also wir konnten nur noch über Marshawn Lynch sprechen und nicht über Antonio Brown. Wie würdest du das finden? Also kurz die Geschichte für alle, die es nicht mitbekommen haben, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass es alle fast mitbekommen haben. Er war beim Workout bei den Saints und er muss dort wohl mehr als nur überzeugt haben. Also Sean Payton hat erzählt, dass Brown jedes Ding gefangen habe und die Erwartungen, die man hatte, die hoch waren, übertroffen hätte. Und man möchte jetzt wohl mit der NFL abklären, wie es denn ist, was passieren würde, wenn man ihn verpflichten würde. Weil er ist auf dieser Liste, wo man eben erstmal auf unbestimmte Zeit gesperrt ist. Also
ja.
Er hat ja dieses Verfahren am Laufen. Man weiß nicht, was, also so ein bisschen wie bei Myles Garrett, unbestimmte Zeit, das kann halt 2 Spiele sein, es kann 20 Spiele sein, man weiß es nicht. Und deswegen möchten sie erstmal mit der NFL abklären, um nicht unnötig Geld zu verschwenden. Was würde es, also dürften wir ihn überhaupt verpflichten? Wie würdest du eine Verpflichtung sehen?
So, was möchtest du jetzt von mir wissen? Die Supernanny erziehungstechnische Einschätzung oder die sportliche Einschätzung?
Ja, geht ja, also als Coach musst du ja beides einbeziehen, oder? Hilft ja nicht, ist ja auch ein Typ dahinter. Also du musst ja, du holst ja nicht nur einen Spieler für deinen Roster, sondern auch einen in deinen Lockerroom. Also musst du beides beachten.
Also menschlich gesehen würde ich sagen, da ist die Tür. Alter Lotto King Carlson, übrigens großartig. Da ist die Tür mit, ja, wie heißt er denn noch? Hier, ich komme nicht drauf. Kuba, farbig. Es liegt mir auf der Zunge. Fällt mir gleich ein, Freunde. Macht euch da keine Sorgen.
Ich finde es geil, dass wir über Antonio Brown reden und
ja,
du auf
da Lotto ist die Tür. Kommst. Ja, wie heißt er denn noch? Roberto Blanco, genau. Roberto Blanco, der übrigens 12 Kilo abgenommen hat. Aber das ist ein anderes Thema. So.
Ich frage dich, was du so Antonio Browns in den Saints siehst. Du kommst auf Lotto King Carlo und Roberto Blanco.
Ja, ich musste heute Morgen sehr lachen, weil Lotto ist ja ein guter Freund von mir und der schickte mir nur den Link, also von deinem peinlich Heimpleite für Patriots. War eine super Überschrift von den Kollegen von der Bild-Zeitung. Da habe ich nur gedacht, schicke ich das Mike weiter? Nein, ich lasse es mal. Und so, also mein Kopf funktioniert halt ein bisschen anders. Und deswegen kam ich gerade zu Da ist die Tür zusammen mit Roberto Blanco. Das habe ich nämlich gestern noch gehört. Aber, pass auf, wie kommen wir jetzt drauf? Also wie komme ich wieder zurück? Roberto Blanco würde sagen, ein bisschen Spaß muss sein. Antonio Brown macht halt ein bisschen Spaß, aber der macht halt ein bisschen zu viel Spaß. Der ist irgendwie, der hat einen Hit zu viel gekriegt. So, das muss man ganz deutlich so sagen. Der ist nicht richtig verlötet da oben. Er ist, ja, die ganze NFL ist scheiße und ich will nicht mehr, habe ich nicht nötig. So, und jetzt merkt er natürlich, scheiße, wenn ich dieses Jahr nicht spiele, gerate ich ganz schnell in Vergessenheit. Da gibt's so Leute wie Michael Thomas, die liefern ab, da gibt's bei anderen Teams junge Receiver, Rookies, Brown zum Beispiel, die fangen die Dinger und machen irgendwie kurz mal Rekorde, ich muss da irgendwie wieder hin. So, jetzt ist natürlich genau der Punkt, dass die Saints haben mit Michael Thomas einen extrem geilen Receiver. So, auf der anderen Seite, wenn du zwei davon hättest, macht es natürlich für beide die Wege auf und du hast viel, viel mehr Möglichkeiten, die Bälle zu verteilen. Du musst ganz klassisch dann entscheiden als Defense 1 oder 2. Wen mache ich zu? Wen versuche ich irgendwie mit einem zu decken? Wen mache ich mit zwei Leuten zu? Das wäre defense-technisch ein Albtraum. Somit für die Saints offense-technisch die perfekte Ergänzung. Ob du dir dieses, ich sag mal so, dieses Nitroglycerin-Fässchen aber tatsächlich auf ein loses Küchenregal stellen willst, das ist gefährlich, weil mit jedem Mal Tür zu knallen, fällt das Ding irgendwann runter. Das ist so, das ist absehbar. Und ob du diese Unruhe auf einem Weg zum Super Bowl brauchst, ich weiß es nicht. Davor hätte ich ehrlich gesagt Angst.
Würdest du ihn holen oder nicht?
Ich sagte ja gerade, ich habe Angst. Und aus Angst macht man manchmal Dinge nicht, die logisch wären. Ich glaube, wäre ich die Saints, würde ich es nicht machen.
Ich würde es auf gar keinen Fall machen. Du hast mit Michael Thomas einen super starken Receiver. Das Argument stimmt, wenn du zwei davon hast, kriegen die beide auch, also haben die beide mehr Freiraum, weil du kannst dich beide zweifach und dreifach decken. Ich finde, ich würde es total unnötig finden. Ich finde, die Saints haben doch ein starkes Passspiel und starke Receiver. Sie brauchen jetzt nicht unbedingt noch einen Antonio Brown, zumindest nicht in dem Zustand, in dem er ist, wo du nicht weißt, ob er irgendeinen Instagram live macht, während die Polizei ihn anhält oder im Lockerroom eine Sprache gehalten wird oder ob er Möbel aus dem Stock wirft oder eine Frau angreift oder einen Rap-Song macht und dafür seine Frau mit Kindern.
Oh, war der schlimm. Oder hast du dieses Video gesehen?
Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, der hat ein Rap-Gitarrenvideo gedreht mit einer anderen, nennen wir es Künstlerin.
Künstlerin, schöne Beschreibung.
Sich dabei nackt mit ihr im Bett ablichten lassen und da hat die Mutter seiner Kinder gesagt, Alter, jetzt ist zu viel, ich mach Schluss, ich verlasse dich wegen dieser Scheiße. Und das ist halt, seine Frau ist nicht so dunkelhäutig wie er. Was macht er? Er nennt sein Album No White Woman Anymore oder irgendwie sowas, No White Woman, also irgendwas, noch ein Diss gegen seine Ja, also muss man das noch weiter kommentieren, Freunde? Ich finde, ich würde mir den auf gar keinen Fall, wir haben es bei den Patriots, bei den Raiders, bei den Steelers erlebt, auf gar keinen Fall würde ich ihn mir jetzt, so wie er ist, und ihr wisst, ich war ein riesen Fan von ihm, in den Lockerroom holen. Das wäre mir einfach zu gefährlich, egal wie gut er sportlich ist. Er ist wahrscheinlich mit einer der besten Receiver in diesem Jahrzehnt gewesen in der NFL und immer noch auf Top-Niveau. Aber bei den Saints läuft's und für mich ist das keine Problemzone, die sie haben, die sie mit so einem Risiko füllen müssten. Wenn das klappt, wenn sie ihn holen, wenn er sich benimmt, ihr hört's, ganz viele Wenns sind dabei, dann
sind zu viele Wenns.
Erhöht das die Chance auf den Super Bowl immens. Ich finde, die Chance auf den Super Bowl, auch wenn sie in der Wildcard Round jetzt ran müssen, ist trotzdem groß. Um in Vegas zu bleiben, 7% Wahrscheinlichkeit, dass sie den Super Bowl holen. Ja, klingt nicht so viel, aber die Packers, die eine Runde weiter sind, haben nur 6%. Also es ist nicht total unmöglich und deswegen würde ich jetzt nicht das Risiko eingehen, weil dann wenn aus 7% eher 0,3, weil der sich dann mit Michael Thomas anlegt, Drew Brees beleidigt, bei Instagram live geht und keine Ahnung was macht. Deswegen, auch wenn ich ihn gerne sehen würde, weil ich ihn toll finde auf dem Platz, ich würde ihn auf gar keinen Fall holen.
Was mich am meisten erschreckt hat an diesem No More White Woman 2020 ist halt, ist halt, das twittert der Mann. Und zwar, pass auf, jeder kann mal aus der Hüfte schießen. Ne? So, twitterst du was, so, denkst du, oh scheiße, war falsch. Der Mann hat aber, ihr kennt diese berühmten amerikanischen Wahlplakate, unten ist ein Stern und dann die klassische Anlehnung und rot und weiß und blau. Der hat ein Bild bauen lassen, so mit Abnehmen und nochmal, fand ich doof, was angelehnt ist an diese berühmten Wahlplakate von Clinton, sie sehen ja immer gleich aus. Und das hat er dann hochgeladen. Ich find's absolut erschreckend. Der Typ hat so einen Schuss, das ist unglaublich.
Ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, nein. Um kurz die Prozente aller Teams zu sagen, um das ein bisschen besser einschätzen zu können, weil ich finde 7% klingt wenig. Die Ravens haben eine 36%ige Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Die Chiefs 22%, die 49ers 19% und dann kommen die Saints schon mit 7%. Also es klingt wenig, aber ist es gar nicht. Die Patriots haben 5%, die Vikings 2%, die Seahawks sogar unter 1%, finde ich auch krass. Also das nur ganz kurz, das ist gar nicht so wenig, diese 7%.
Nein.
Okay, dann haben wir Antonio Brown auch ausgiebig behandelt. Das nächste Spiel, da lagen wir beide richtig, bringt dem Team halt nichts mehr. Die Redskins verlieren 16-47 gegen die Cowboys. Herzlichen Glückwunsch, Dallas.
Ja, zum Thema Dallas Cowboys. Also sind wir wieder beim Thema Song. Ich musste gestern Abend so schmunzeln, ich musste so lachen. Ich habe von einem guten Freund von mir aus Detroit eine Nachricht gekriegt. Die habe ich aufgemacht und danach hatte ich vor Lachen Pipi in den Augen. Eine Country-Sängerin hat tatsächlich einen Song gemacht. Den Song kennt ihr da draußen. Ich singe ihn jetzt nicht nach, ganz klassisch. Wo sind denn all die Cowboys hin? Diese Variante hat sie etwas getextet. Ich habe mich bepisst vor Lachen. So nach dem Motto, and he's clapping, and he's clapping, and he's still clapping. Es war eine solche Abrechnung musikalisch. Das war echt erschreckend. Wirklich erschreckend, aber auf den Punkt gebracht. Also diesen Song solltet ihr mal wirklich googeln. Schaut mal einfach, er heißt Where Are All the Cowboys Gone? Es ist sehr lustig, muss man ganz deutlich sagen, und es bringt es auf den Punkt. Denn ich glaube, es hat sich langsam ausgeklatscht bei den Dallas Cowboys.
Es muss sich sogar langsam ausgeklatscht haben. Also Jason Garrett, finde ich, ist reif, den Kitchens zu machen. Die Cowboys haben souverän gegen die Redskins gewonnen. Ja, es bringt ihnen halt nichts. Sie stehen 8-8, weil die Eagles eben auch gewonnen haben. Sprechen wir gleich drüber. Bedeutet, die Cowboys sind nicht in den Playoffs vertreten.
Nee.
Und das hättest du eigentlich mit dem Team und vor allem auch, weil die Eagles so verletzungsgebeutelt waren, hättest du es schaffen müssen. Und ja, das ist, die Häme ist groß auf Seiten aller Fans, die es nicht mit den Cowboys halten.
Vor allem, wenn wir uns nur den statistischen Zettel angucken, also nur das Romanblatt, wie ich es immer so schön nenne, lasst uns mal den Roman lesen. Also, Prescott 303 Yards, 4 Touchdowns, Hut ab. Elliott 122 Yards, 1 Touchdown, Hut ab. Michael Gallup 98 Yards, 3 Touchdowns bei 5 Receptions.
Der war stark.
Es geht doch. aber eben zu spät. Und wenn die Messe gelesen ist, wenn die dicke Dame singt, ist es halt zu spät.
Ja, und es war eben auch dann, tut mir leid, Washington nur gegen die Redskins. Es reicht nicht. Und wir haben beide auf die Cowboys getippt. Damit steht es 6-5 für dich im Tippspiel. Und das nächste Spiel sind die Raiders gegen die Broncos. Und da hat nur ein einziger Punkt den Unterschied gemacht. 16-15 für Denver. Ja. Die Raiders verlieren. Wir haben beide gesagt, die Raiders gewinnen. Also ja, das ist ein ganz, ganz knappes Ding. Und also einer der wichtigsten Aktionen war wahrscheinlich Marshall, der den Forced Fumble nach diesem Forced Fumble kam der Broncos Touchdown, also auch das war ein super enges Spiel. Drew Lock hat den nächsten Sieg eingefahren. Ja, und die Raiders, es war eh fast utopisch, dass sie es noch hätten schaffen können.
Ja, aber nach der ersten Woche, da waren an dem berühmten Zettel, den ihr aber rangebaut habt, 4 grüne Haken dran. Ja. Und es hätte ja rein theoretisch rein können, aber dafür musst du halt selber erstmal gewinnen. Und das haben sie halt verkackt, aber Mile High ist auch echt eine harte Nuss.
Ja, ich meine, also sie haben Gruden ja einen 10-Jahres-Vertrag gegeben, jetzt sind 2 Jahre vorbei und ich finde, die Tendenz ist gut. Und man muss auch mal gucken, also Derek Carr hat ein ganz okayes Jahr, würde ich sagen, solides Jahr gespielt. Sie haben mit Josh Jacobs einen starken Running Back jetzt gedraftet, der jetzt verletzt war, aber ist ja ein guter. Auf der Receiver-Position Darren Waller, starker Tight End. Hunter Renfrow hat wieder ein starkes Spiel gemacht. Also da baut sich was auf, finde ich. Ich finde, die Raiders sind weiterhin ein spannendes Team.
Und apropos Aufbau, wer die Bilder vom neuen Stadion gesehen hat, er sieht aus wie der Todesstern. Oha. Es ist das Raiders-mäßigste Stadion, was du dir ausdenken kannst. Ich glaube, das wird geil. Also ich würde auch gerne jetzt schon einen für die Eröffnung, für das erste Heimspiel, kann ich bei ran, glaube ich nicht. Da werde ich einfach eine ganz schnöde Entschuldigung schreiben. Mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ich glaube, da will ich hin. Da will ich hin.
Ja, am besten noch so Star Wars Musik einspielen.
Und dann kommt Gruden raus und sagt, ja, Derek, ich bin nicht dein Vater.
Gruden, nee, gut. Gruden hat auch so ein bisschen was mit Imperator.
Ja, okay. Ja, definitiv. Oh, ganz geil. Wird
okay, super. Es bleibt also beim 6-5. Beim nächsten Spiel hatten wir dann beide recht, war allerdings verdammt knapp. Die Cardinals gegen die Rams. 24-31 für die Rams. Ja. Beide gesagt, die Rams gewinnen. Ich trage mal ganz schön ein. 7-6.
Ja, trag mal ein. 7. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich gehe als Sieger vom Platz.
Ja, es kann gut sein. 7-6. Also für dich. Zack, 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 zack. Zum Spiel. Die Cardinals haben wieder ihr Potenzial gezeigt, aber es hat halt im Endeffekt leider nicht gereicht. Kyler Murray wahrscheinlich ein bisschen angeschlagen gespielt. Ja, hat 2 Touchdown-Pässe geworfen. Schön, aber leider auch 2 Interceptions. Und 2 Fumbles, also Murray auch so ein bisschen unter Druck gewesen gegen diese Rams-Defense. Ja, und bei den Rams, sie sind, also haben wir nicht eine Sprachnachricht mit irgendwie McVay, ist nicht in den Playoffs, das muss passieren oder so?
Ja, haben wir tatsächlich, ich wollte dich nur ausreden lassen, Schatzelein. Ja,
dankeschön.
Ja, weißt du übrigens, was das Highlight, aber für mich das Abstruseste war beim Denver-Spiel, das habe ich ganz vergessen, das wollte ich noch loswerden. Ein Security Guard, ne? Der hat sich beim Tacklen eines Flitzers so sehr verletzt, dass er vom Feld geschleppt werden musste.
Ja, da fällt mir noch eine Szene ein bei Bengals-Browns, wo der eine Bengals-Spieler mit dem Helm jubeln will, einen Referee leckhaut.
Den hat er schön gekneecapped, alter Falter.
Das war auch geil, das war ein bisschen so sein persönlicher Miles Garrett-Moment. Will mit dem Helm einfach nur so sich freuen.
Freuen, also ausholen.
Und da kommt der Referee da daneben gelaufen und er haut den weg.
Aus dem toten Winkel, das tat weh.
Ja, das wäre was früher für Ups, die Pannenshow gewesen.
Ups, die. Oh, ich wusste, dass du sowas geguckt hast. Das fand ich witzig, ne? Ups, die Pannenshow.
Das fand ich so.
Saß er da, der kleine Mike.
Ja, ich kann mich da.
Ups, die Pannenshow.
Am besten waren, wenn irgendwelche Tiere irgendwie Quatsch gemacht haben. Ich fand das. Oh.
Ja, da gab es ja mal bei Sat.1 so eine nachsynchronisierte Geschichte mit Tieren, aber das ist jetzt egal. So, also die Rams. Wir reden über die Rams und da haben wir natürlich eine Sprachnachricht gekriegt, denn wir müssen über die Rams und das, was bei den Rams jetzt ansteht, mal wirklich diskutieren.
Moin Jungs, ihr habt euch Sprachnotizen gewünscht, hier bekommt ihr eine. Meine Frage ist, die Rams verpassen das erste Mal unter Sean McVay die Postseason. Er hat auf der Pressekonferenz unter der Woche angekündigt, es wird größere Änderungen im Coaching-Staff sowie im Roster geben. Unter anderem auf gegebenenfalls Wade Phillip austauschen oder Gurley Trade sind so Gerüchte, die man in dem Umfeld hört. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr, da ist was dran oder wie geht es grundsätzlich weiter? In dem Sinne, schöne Grüße aus Braunschweig. Macht weiter so.
Aus Browntown und im Hintergrund hört man doch eine Hundemarke klippern. Lass uns mal wissen, ob du wirklich gerade mit dem Hund spazieren warst in Browntown. Ja, müssen wir drüber reden. Und seine Ansätze, Herr Stiefelhagen, sind gar nicht so schlecht. Also die Gerüchte sind ja da. Also Gurley weg, Phillips weg und. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kollege?
Naja, man hat halt eben den oder vielen Rams-Spielern hohe, teure Verträge auf kurze Zeit gegeben, weil sie eben in diesem Win-Now-Modus waren. So viel haben sie nicht gewonnen. Also sie standen im Super Bowl, starker Erfolg, aber haben dann leider nicht die Leistung gebracht, die sie davor gebracht haben. Ich finde es auch spannend. Also jetzt die Playoffs komplett zu verpassen, ist natürlich bitter. Lag auch daran, dass die 49ers und die Seahawks ein starkes Jahr hatten. Also es war auch die stärkste Division. Aber es gab eben zu viele Spiele, wo eben ein Gurley, ein Goff enttäuscht haben. Oder auch ein McVay. Also dass er eben nicht mehr so gut sein System anpassen konnte, wenn es nicht lief. Also das finde ich auch, man muss erstmalig diesen Coach kritisieren. Ich bin aber, wird niemals so weit gehen zu sagen, man muss über diese Personalie nachdenken. Also ich finde, das ist jetzt ein Jahr, da muss er auch mal draus lernen. Bin gespannt, wie sie jetzt das nächste Jahr angehen möchten und wen sie behalten wollen, wen nicht. Ich meine, so oft ich ihn ja kritisiert habe und wie teuer er war, an sich haben sie ja talentierte Spieler wie ein Ramsey und ein Donald in der Defense. Also das ist schon, sind schon zwei sehr, sehr starke Namen. Muss man gucken. Also ich bin gespannt. Ich will jetzt nicht so viel Orakel und prophezeien, aber ich kann mir vorstellen, dass die Rams, also ich finde die Division nächstes Jahr auch super spannend. Die Cardinals werden stärker, die Rams haben kein mieses Team und die Seahawks und 49ers sowieso nicht. Also das ist, macht Spaß oder man kann sich darauf freuen, so würde ich es mal sagen.
Ich würde es infam finden, wenn du einen Defense-Koordinator in Frage stellst, der meiner Meinung nach über die Saison bessere Arbeit gemacht hat als der Offense-Koordinator, was paradoxerweise der Head-Coach ist. Denn ganz viele Spiele waren eng, weil die Defense tatsächlich funktioniert hat. Und ich glaube nicht, und das meine ich echt ernst, dass irgendein Jungspund-Defense-Koordinator dieses Kabinett der, ich will nicht sagen Eitelkeiten, sondern der Charakterköpfe, sagen wir es mal so, Charakterköpfe ist eine schöne Beschreibung, tatsächlich handeln könnte. Ja. Ich glaube, du musst dich von Gurley trennen. Ich glaube, du musst deinen Running Attack komplett neu aufbauen. Aber nicht schwer ist. Also find's ja Leute.
Warum möchtest du dich von Gurley trennen? Weil er nicht mehr so gut ist oder weil er einfach nicht fit ist? Weil er war ja einer.
Weil er beides. Weil er nicht mehr gut ist, dadurch, dass er nicht mehr fit ist.
Genau.
Bist du ausrechenbar.
Darauf wollte ich hinaus, weil er ist ja an sich, wenn er fit wäre, einer der Top 5 Running Backs der Liga. Das hat er damals ja gezeigt. Wir haben damals über MVP gesprochen. Aber er ist halt, es läuft nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen finde ich, ist das absolut.
Das ist halt wie so ein alter englischer Sportwagen. Der ist zu oft in der Werkstatt und dann musst du dich davon trennen. Dann musst du dir was ordentliches, solides kaufen.
Aber da siehst du wieder, wie schnell es in der NFL sein kann, dass du dich eben durch eine Verletzung zu viel die restliche Karriere verbaust, wenn es denn so kommen sollte. Das ist dann halt, da muss man halt immer dran denken, wenn man über die ganzen Verträge meckert, die Spieler teilweise fordern, kriegst du einen Hit zu viel, kann es auch vorbei sein.
Es ist halt eine Kollisionssportart und das hinterlässt natürlich Spuren. Nochmal, Gurley hat mir jahrelang Spaß gemacht. Ich bin jetzt wirklich, ich bin wie so ein Hardcore-GM. Das hat auch nichts mit ja und müssen wir gucken, sondern wenn du jetzt wirklich realistisch die Wurzel des Problems suchst, dann ist die Wurzel einfach ein nicht funktionierendes Laufspiel. Und jetzt rechnen wir mal die charmante Personalie Todd Gurley raus und entscheiden uns, ja, was machen wir jetzt? Dann brauchen wir einen neuen. So, und dann musst du halt in der Draft gucken. Und wenn wir jetzt an Alvin Kamara denken, du findest halt Leute, auch nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten Runde. Und dann musst du halt einen aufbauen und dann holst du noch einen zweiten und dann lässt du die durchrotieren und einfach feuerfrei. Denken wir mal an Mr. Johnson bei den Cardinals. Du hast ja immer gute Leute. So, und selbst wenn du dann von den Dolphins jemanden holst, der macht dann einfach mal 4 Touchdowns in einem Spiel. Das funktioniert ja. Aber im Endeffekt musst du was tun. Du musst was umbauen. Du kannst so nicht wieder in die nächste Saison gehen. Du warst zu ausrechenbar, was die Offense angeht, weil dadurch, dass Gurley halt nicht funktioniert, weißt du, Goff muss passen. So, muss er passen, schickst du das Haus und wenn das Haus ankommt, tut's ihm weh.
Ja, bin ich voll bei dir. Nächstes Spiel, die Eagles gegen die Giants. Da saß eigentlich, wir haben beide gesagt, die Giants gewinnen. War eigentlich bis zum Ende des dritten Quarters ein geiles Spiel.
Er tat mir leid. Also Daniel Jones wollte wirklich irgendwann auch aus dem Bällebad abgeholt worden. Ja, also die Tüte Haumig Blau, die wurde ständig nachgefüllt. Und das war nicht schön.
Erklären, bevor du jetzt deinen Jones wieder in Schutz nimmst. Er stand 17-17 nach dem dritten Viertel. Alles schön und gut, geiles Spiel. Saquon Barkley, geilen Touchdown gemacht. Und dann das letzte Quarter, da ging halt irgendwie gar nichts mehr bei den Giants. Und die Eagles haben halt die Playoffs von Augen gehabt, gewonnen und damit auch den Einzug in die Wildcard-Round fix gemacht. Und jetzt darfst du sehr gerne, also Jones, 301 Yards finde ich ja gar nicht so schlecht übrigens.
Ich wollte ihn gar nicht in Schutz nehmen, ich wollte ihn vom Bus werfen.
Oh, gut, dann bin ich sofort still, weil das möchte ich hören.
Der wollte wirklich aus dem Bällebad abgehauen werden. Alter Falter. Der hat so die Tüte haumig blau mit den großen Löffeln gekriegt. Das war, ey, der hat ja richtig verkackt. Der hat gut gespielt. Ja, das steht außer Frage. 28 von 47 ist jetzt nicht überragend. Aber was der manchmal, also der ist ja in Tackles reingelaufen. Ich habe gedacht, Alter, du bist doch lebensmüde. War der Ball schon weg? Dann täuscht er noch an, dass er den Ball behalten hat. Und Barkley läuft nach außen. Ich denke so, Alter, du weißt schon, dass du dich gerade als Runner identifizierst. Die können dich jetzt vergenuss. Oh, er hat's getan. Ja, also schlau war das nicht. Außerdem hat's geregnet. Also das muss man auch mal so sagen. Ach, also ja. Es war schon kein schönes Spiel für ihn. Es war kein schönes Spiel. So möchtest du die Saison als zukünftiger Franchise-Quarterback nicht beenden. Punkt.
Ja, es waren aber trotzdem ein paar emotionale Momente dabei. Also Saquon Barkley, der da irgendwie kurz vor der Endzone schon das Victory-Zeichen hochhält, fand ich sehr, sehr cool. Ich fand auch Boston Scott, also Running Back der Eagles, hat auch ein lustiges Spiel. Ist gut. Er hat 3 Touchdowns erlaufen. Riesenleistung. Wahrscheinlich
bei 54 Yards.
Genau, bei 54 Yards sein bestes Spiel der Karriere. Aber es gab eine Situation, da läuft er. Ich glaube, er war so überrascht oder aufgeregt. Er läuft, weicht 1-2 Tackles aus, ist im offenen Feld und macht plötzlich völlig ohne Grund einen Spin-Move. Das müsst ihr euch mal schauen. Ich habe den Checkdown oder so, hat es bei Instagram hochgeladen. Also er läuft, hat alle Zeit und Platz der Welt und macht einfach aus dem Nichts einen Spin-Move.
Ich glaube, so. Das ist...
Wird dann getackelt und wurde danach im Spiel auf angesprochen und er halt total, also auch ein lustiger Typ, Boston Scott, sagt dann halt, ja, das passiert eben, wenn das Spiel am Laggen ist, ganz kurz. Also für alle, die jetzt nicht so viel Spiele spielen, zocken, das bedeutet, wenn kurz die Verbindung stockt und du eben halt irgendwas im Spiel passiert, was nicht normal ist. Und das hat halt als Begründung genommen, fand ich eigentlich ganz sympathisch.
Ich glaube ehrlich, dass in New York, ne, der eine sieht Gespenster, der andere hört Spieler hinter sich, die gar nicht da sind. Der wird gedacht haben, von hinten kommt einer, ich spinne mich jetzt mal raus und dann im Drehen hat er festgestellt, scheiße, das ist gar keiner.
Das sah so lustig aus, wie so ein Tanzmove oder so. Apropos Tanzmove, er hat dann bei einem Touchdown, das war für mich einer der besten Touchdown-Tänze überhaupt. Der Typ kann, ich glaube, das ist ein professioneller Tänzer, der hat auf seinem Instagram-Kanal auch so ein paar Sachen hochgeladen, wie er richtig krass tanzen kann, so Magic Mike-mäßig, sage ich mal.
Wie du?
Ja, so hat er von mir gelernt natürlich. Und beim Touchdown dann sah schon ganz cool aus. Also googelt doch einfach mal Boston Scott Touchdown-Jubel, müsstet ihr schon drauf kommen. Also der Typ hat Spaß gemacht. Die Eagles gewonnen. Ich möchte auch Carson Wentz auch mal loben. Kommt ihr auch, also haben wir jetzt nicht so oft dieses Jahr getan, aber wenn du so wenig Waffen hast, dieses Team in die Playoffs zu führen, ja, die Division ist kacke und so weiter, aber hat er stark gemacht.
Hat er wirklich gut gemacht, aber Boston Scott ist halt das beste Beispiel, kommt von LA Tech, das ist ein kleines College, in der 6. Runde gefunden mit dem Pick, Achtung, 201, über New Orleans, zack, umgetauscht, ist ja auch schiedegal, also der Typ hat mir gestern Spaß gemacht, so, jetzt diskutieren natürlich ganz viele Amis und speziell, ich habe heute Morgen eine Radiosendung aus Philadelphia, da das Highlight gehört, so nach dem Motto, ja, ist er jetzt the real deal? Alter, lass die Jungs doch erstmal ankommen. Also das ist, glaube ich, auch echt das Problem dieser Philadelphia-Fanbase, dass du sofort, oh ja, und das ist der real deal und hier und da, ey, das ist Druck, der da aufgebaut wird. Die Jungs sind jetzt in die Playoffs gerutscht. Also wirklich, die Tür war schon zu. Die sind nicht noch in der sich schließenden Tür durchgerutscht, sondern die sind durch die verschlossene Holztür einfach mal durchgesprungen. Das tut weh. So, und davon müssen die sich erstmal holen. Und jetzt schon wieder irgendwie, ja, und wir sind wieder da. Nee, seid ihr nicht, Freunde. Ihr seid in den Playoffs mit 9-7. Und ihr seid in den Playoffs, weil die Dallas Cowboys es nicht wollten. So, das ist der Punkt. Nichts anderes. Ihr habt alles Recht, da mitzuspielen, ja. Aber dann bitte jetzt die erste Woche erstmal überzeugen. Und dann können wir über The Real Deal sprechen, nicht vorher.
Ja, und sie spielen daheim, das ist halt immer gefährlich in Philadelphia, gegen die Seattle Seahawks. Die sprechen wir auch gleich, auch ein bisschen bitter gelaufen. Aber die müssen jetzt nach Philly. Auch wenn das ein schwieriges Spiel wird, es wird, und ich bin jetzt kein riesen Seahawks-Fan, aber es wäre schon echt blöd, wenn die Seahawks da irgendwie ausscheiden sollten, die Eagles es noch weiter schaffen, weil wenn das Team es noch weiter bringt, das wäre schon hart. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Also im Tippspiel steht 7-6 weiterhin, weil wir beide auf die Giants getippt haben.
Ja. Wie konnte man auf die Giants setzen?
Ja, nicht. Ehrlich. Das war ja lange knapp. Ich finde, das hätte auch anders ausgehen können. Die Colts gegen die Jaguars. Die Colts 20 Punkte, die Jaguars 38. Was geht ab, Gardner Minshew? Nochmal gezeigt, warum er ein guter Quarterback ist. Du bist mit den Colts gegangen, ich mit den Jaguars. Das Tippspiel 7-7. Aber das hat mir nochmal gefallen, also jetzt unabhängig vom Tippspiel, wie Minshew mit den Jaguars nochmal aufgezockt hat.
Der will halt natürlich deutlich, der weiß jetzt, was man bei den Jaguars bereit ist zu bezahlen für einen guten Quarterback. Der sagt, 88 Millionen finde ich ganz dufte, die nehme ich auch. Der hat wahrscheinlich wirklich in seinem Schlafzimmer gegenüber von seinem, also so, dass er wirklich vom Kopfkissen gucken kann, hat er eine 88 und ein Millionenzeichen dahinter. Mehr kann man dazu nicht sagen. Der weiß genau, was er will. Der hat die Saison zugemacht, wie man als engagierter und couragierter Spieler in der NFL, der sich beweisen wollte, der sich beweisen musste und der vor allem Bock drauf hatte, das der Welt zu zeigen. So hat er das Spiel beendet. Ganz einfach.
Fand ich geil. Dazu auch die passende Frage von Dusty1804. Sollten die Jaguars jetzt Foles traden und auf Minshew setzen?
Nick Foles hat schon den U-Haul-Anhänger bestellt. Der hat schon beim Umzugsunternehmen angerufen. Den holst du nicht nochmal. Also wenn du das machst, dann bist du schön doof. Ja, dann bist du echt doof.
Vor allem, er hatte den Mega-Vertrag. Warum sollte er weg? Also ich bin auch sehr gespannt, was mit... Also Foles ist auch eine unfassbar interessante Personalie. Da haben sich die Jaguars schön verspekuliert. Und ich finde, das haben wir auch hier im Podcast gesagt, da müssten ein paar Leute mal zur Rechenschaft gezogen werden. Coughlin hat es schon erwischt als Vizepräsident. Der ist bereits weg, angeblich wegen einer anderen Geschichte, aber er ist weg. Jetzt trifft es wohl den Nächsten. Also es heißt wohl, dass jetzt am Black Monday, also quasi, wenn die Folge ausgespielt wird, könnte es schon sein, dass es passiert ist. Doug Marrone soll wohl, auch wenn sie jetzt nochmal gewonnen haben, entlassen werden. Er hat nach dem Spiel gesagt, er weiß noch von nichts, er kennt die Situation, er guckt, was passiert. Er hatte gute oder ein gutes Jahr mit den Jaguars. Ich finde es aber, wenn du jetzt mit Minshew gehst und auf einen Neuanfang setzt, kann man das schon machen, oder? Ich finde es...
Ja, nein, nein. Also Tom Coughlin ist der Chef gewesen. So, ich glaube nicht, dass ein Headcoach einem Tom Coughlin überstimmt und sagt, pass mal auf, hol mir den. Sondern das war so dieses, wir Blake Bortles ist weg, wir müssen was tun. Das war ja auch gerechtfertigt. Also wir werfen ja jetzt nicht Football-erfahrene Menschen, die damit viel, viel Geld verdienen, und zwar viel, viel mehr Geld, als wir jemals mit Football verdienen werden, vom Bus. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt eine weise Entscheidung. Du wusstest nicht, dass du so einen Rohdiamanten eigentlich schon in der Hosentasche hast. Du hast gedacht, das ist ein Stein, Kieselstein, habe ich auf dem Parkplatz gefunden. Ja, Gardner heißt der, okay, so. Dann hast du angefangen, den mal zu polieren, ein bisschen zu putzen, zu machen, zu tun. Und plötzlich hast du gedacht, scheiße, ich habe die englischen Kronjuwelen auf dem Parkplatz gefunden. So, und dann hast du irgendwie Nick Foles. Ja, okay, dann versuchen wir es mal. Bringen wir es auch auf den Punkt. Wäre Nick Foles nicht verletzt gewesen, wäre ja die exorbitant gute Leistung von Gardner Minshew niemals passiert.
Ja.
Und das ist halt der Punkt. Also die Verletzung hat nicht nur Nick Foles wahrscheinlich komplett seine Karriere gekostet, sondern wahrscheinlich auch irgendwie Tom Coughlin den Job gekostet. Denn durch die Verletzung konnte Gardner Minshew aufspielen und dadurch fiel auf, oh warte mal, wir haben ja einen, warum geben wir denn so viel Geld aus?
Aber ich meine, Tom Coughlin war der Vizepräsident, ja, dadurch hast du eine Menge Einfluss, auch wenn du so eine Jaguars-Legende bist. Also es ist schon klar, dass sein Wort eine Menge Gewicht hatte. Aber über einen, über den wir auch reden müssen, wenn wir über Neuanfang sprechen, ist David Caldwell, also der General Manager der Jaguars, ist seit 2013 im Amt. Da haben auch schon viele gesagt, ein bisschen lang an Blake Bortles und Co. festgehalten. Also ich finde, man muss nicht über Doug Marrone sprechen, sondern auch über Caldwell und gucken, wer auf dem Markt ist, weil den Jaguars würde so ein neuer Anstrich ganz gut tun.
Du, also dieser General Manager hat bestimmt auch damals so nach 2 Jahren seine Apple-Aktien verkauft. Eine Sache ist aber gut, also das hat er tatsächlich gut gemacht. Er hat Calais Campbell geholt und der hat tatsächlich auch noch mit dem Touchdown seine Saison zugemacht. Also besser geht's eigentlich nicht. Im vierten Viertel kurz mal den Ball 8 Yards zurückgetragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mag ja, wenn dicke Männer mit dem Ball laufen. Das liebe ich ja, ne? Das ist für cool. Mich immer so
aber
Freude.
Aber trotzdem beenden die Jaguars als Vierter der AFC South die Saison mit 6-6 Siegen und 10 Niederlagen. Also konnten die Colts nicht mal einholen. Ja,
und wie schnell es ging, überleg mal noch, vor ein paar Jahren, und das ist nicht lange her, sind sie nur wegen Blake Bortles nicht bis zum Super Bowl durchgekommen.
Beziehungsweise gab es ja auch eine relativ, das muss ich aus Patriots-Sicht sagen, glückliche Referee-Entscheidung pro Patriots gegen die Jaguars in den Playoffs damals, also da hatten sie ein bisschen Pech, aber ja, stimmt, mit Fournette und Co. kann es auch weit gehen.
Du siehst mich gerade sprachlos.
Wieso?
Was ist denn jetzt los? Typ. Falsche Matrix?
Nächstes Spiel.
Folge dem Kaninchen, was ist hier passiert? Ja.
Steelers, oder wolltest du was sagen zu Jaguars?
Nein, ich bin immer noch sprachlos. Diese Selbstreflektiertheit von dir, die mag ich plötzlich.
Ja, man muss auch mal, das möchte ich auch mal ganz gut sagen. Ich finde es immer absolut in Ordnung, wenn die Patriots mal nicht irgendwie die Wildcard Round aussetzen dürfen und mal ran müssen. Und wenn sie auch mal früh rausfliegen, ja, dann wird es mal spannend. Denn, also ohne Spaß, dann finde ich es mal spannend zu sehen, wie die in der Offseason mit sowas umgehen. Ich meine, es gibt Teams, die würden mal gerne wieder in die Playoffs rein. Und wenn du dann sich darüber aufregst, dass du es nicht sofort in die Divisional Round schaffst, mein Gott. Also ich finde, es kann auch mal ganz gut tun, nicht nur für die Franchise, sondern auch für die Fans, mal nicht nur vom Erfolg verwöhnt zu werden.
Und pass auf, ja? Stopp. Bevor wir jetzt, und das meine ich jetzt ernst, bevor wir jetzt zu einem Team kommen, wo sich jeder füreinander gerade macht, mache ich mich jetzt mal für Mike gerade. Weil ich weiß, Mike würde das niemals sagen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Das ist jetzt mein väterlicher Schutzinstinkt. Ja. Es ist witzig und es ist nett und wir freuen uns wahnsinnig drüber, wenn ihr uns schreibt. Ihr könnt natürlich auch gerne kritisch schreiben, ihr könnt auch ein bisschen sarkastisch schreiben. Wenn ihr allerdings anfangt, persönlich beleidigend zu werden, das ist nicht schön. So, und weder will Mike von irgendwo runtergeschossen werden, noch sonst was. Der Ton macht die Musik. Nur mal so als Hinweis. Ihr wisst schon, wer gemeint ist, deswegen lassen wir das einfach. Sonst komme ich da mal vorbei und dann gibt es mal fürchterlichen Fubak.
Ja, vielen lieben Dank dafür. Es gab tatsächlich, also es gab viele Nachrichten von euch, auch viele, also ein bisschen Ärgern gehört dazu. Da bin ich ja voll dabei. Ich ärgere ja auch sehr gerne. Also wer austeilt, muss auch einstecken können. Gab halt auch ein paar Nachrichten, die sind ein bisschen über die Grenze hinausgegangen. Also jemanden vom Ross holen oder vom Ross schießen, das sind so ein paar Ausdrücke, die müssen nicht sein. Ja, ich glaube, darauf spielt es so ein bisschen an. Ich will jetzt auch nicht sagen, wer das war, weil es ist so ein bisschen, dann bietest du ja nur eine größere Plattform. Von daher, denk doch mal, das Internet bedeutet nicht, dass man einfach was abschicken kann und es passiert nichts damit. Deswegen überlegt mal, ob ihr das, was ihr kommentiert, generell unter Posts, nicht nur bei mir, auch so der Person oder den Leuten ins Gesicht sagen würdet und dazu steht, weil das, was ihr abschickt, wird wahrscheinlich gelesen und da denkt man drüber nach. Und das ist jetzt nicht nur bei mir der Fall, sondern auch bei Kollegen. Wir wollen alle hier ganz cool über diesen geilen Sport reden, aber im Endeffekt ist auch viel Meinung bei und wir können auch mal daneben liegen, ja, so ist es nicht und deswegen einfach mal nochmal zweimal drüber nachdenken, bevor man was schickt und dann ist auch alles gut. Nächstes Spiel, Steelers gegen Ravens. 28-10 haben die Ravens gegen die Steelers gewonnen und das mit einer B-Truppe. Wir haben auch beide gesagt, die Ravens gewinnen, Carsten. Ja, die Steelers sind damit nicht in den Playoffs, hätten es fast geschafft mit dieser Rumpftruppe, so würde ich sie mal, also ich meine das positiv, dass sie 8-8 mit der Truppe es geschafft haben, sind aber nicht in den Playoffs drin. Oh, Carsten Spengmann ist muted, sehe ich gerade. Hast du vergessen, dich zu entmuten, Carsten, oder bist du gerade weggegangen? Okay, ich glaube.
Nee, ich bin noch da. Ich rede eigentlich die ganze Zeit.
Ja, ich habe schon gedacht, du warst muted.
Dann war mein Gag auch gar nicht da, als du sagtest, Mensch und so, hier und da und nochmal zweimal drüber nachdenken, habe ich gesagt, ja, es sei denn, man heißt Antonio Brown.
Du warst hier gerade muted und ich dachte mir schon so, okay, Carsten, bist du.
Ich habe mich nicht gemutet. Toilette, ich glaube, dieses Programm mutet mich einfach, wenn ich zu oft pöbel und schimpfe.
Okay, also, hast du irgendwas Wichtiges noch gesagt, was du nachtragen willst oder hast du nur.
Ich erwähnte, dass dieser Typ, der da bei Twitter, der heißt, wie er, dass er nicht höflich war, obwohl er so heißt. Nee, sonst habe ich nie, nee, ist egal. Das Gesagte ist raus. Also dieses Programm nervt mich teilweise. Also ich drücke dann nicht auf Mute und ich bin Mute. Warum?
Keine Ahnung, vielleicht wird es auch gehackt. Also
Warte.
Ja?
Das ist ja so mit diesem Mute. Manchmal kriegt man das nicht mit.
Gerade noch erzählt, nicht den Mike vom Bus werfen und dann tust du es nochmal. Ja, du hast vollkommen recht. Die Folge damals, die ich verkackt habe, da verdiene ich auch Häme für.
Nein, also ich glaube, wem am meisten Steine vom Herzen gefallen sind, ist Big Ben. Der weiß natürlich, ja, so ohne mich kommen sie nicht in die Playoffs. Mhm. Wären sie in die Playoffs gekommen, hätte natürlich einen ganz anderen Stand gehabt. Stell mal vor, die hätten dann auch noch in der ersten Woche gewonnen. Das wäre ganz übel gewesen für ihn, weil dann wäre natürlich seine Personalie eher diskussionswürdig gewesen. So, ja, die Ravens brauchen nur eine B-Truppe. Das ist erschreckend genug. Also das
sind schon krass drauf.
Würde mir, wenn ich gegen die Ravens spielen würde, in den nächsten Wochen echt Angst machen.
Also ich glaube, das ist der größte Favorit auf den Super Bowl-Titel. Ich erinnere mich gerade an Tim, das ist der Giants-Fan, den wir damals in München hier beschenkt haben, wo ich vor Ort war.
Ja.
Und sein Sohn ist doch Riesenfan von Big Ben, heißt nämlich
ja.
Ben. Den grüßen wir mal an der Stelle. Also Ben oder Big Ben wird schmerzlich vermisst in Pittsburgh. Bin gespannt, was nächstes Jahr bei den Steelers wieder geht, wenn er wieder fit ist, weil der hat eigentlich mit die komplette Saison verpasst. Ich glaube, in Week 1 oder 2 hat er sich verletzt. Ja, die Steelers knapp es nicht geschafft, dafür die Titans drin, die Ravens haben gewonnen.
Also Little Ben, nicht traurig sein.
Genau, nicht traurig sein, er kommt wieder auf jeden Fall. Ja. Wir haben beide auf die Ravens getippt, damit steht es im Tippspiel 8-8 und das nächste Spiel...
Enges Höschen.
Wir haben beide auf die 49ers gesetzt, aber wir müssen erst ein Spiel vorher machen und da entscheidet sich unser Tippspiel, weil die Titans und Texans haben gespielt. Ja. Du hast auf die Titans gesetzt, ich auf die Texans. Es ist so knapp, es ist so bitter, aber egal. Ich bin mit meiner Leistung, also ich bin, also...
Warte ganz kurz, ich muss tanzen.
Weißt du, dass du durch die Dolphins gewonnen hast? Eigentlich.
Was?
Durch den Dolphins-Sieg hast du auch das Tippspiel gewonnen.
Ja. Also, schön, dass du nochmal zum Ende den souveränen Dolphins-Sieg nochmal thematisierst. Also du wirfst dich gerade selber vor den Bus. Das ist Suizid mit Ansage.
Herzlichen Glückwunsch, das meine ich ernst. Erstmal
dazu. Vielen herzlichen Dank.
Die Titans haben, aber das hat mich echt mit am meisten überrascht, diesen Spieltag. Die haben mega deutlich gegen die Texans gewonnen. 35 zu 14 auswärts. Ja, du hast auf die Titans getippt, aber hättest du das so deutlich gesehen?
10 Punkte weniger, aber schon mit Abstand. Also weil das Ding ist, dass die haben, und das ist diese Sportpsychologie, die haben das Momentum auf ihrer Seite. Die haben alles, was sie brauchen. Sie haben einen Players-Coach, sie haben einen extrem guten Running Back, sie haben einen Quarterback, der mit, also Cojones spielt. Da ist alles dabei, was du brauchst und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Gegner auch für die nächsten Wochen.
Naja, sie haben halt das erste Spiel gegen die Texans ja verloren, deswegen habe ich auf die Texans gesetzt. Was ich bei der Podcast-Aufnahme aber nicht bedacht habe, ist, dass sie tatsächlich so krass schonen werden. Also die Texans haben ja nicht auf Watson, Hopkins und Co. gesetzt, sondern dann haben halt eben AJ McCarron und, keine Ahnung, DeAndre Carter und Taywin Jones eher gespielt. Daran habe ich nicht gedacht. Hätte ich vielleicht auch sonst anders getippt, aber selber schuld, total egal. Die Titans damit gewonnen und zwar sehr, sehr deutlich. Und Derrick Henry, Alter, 211 Yards, 3 Touchdowns, hat sich damit die Rushing-Krone aufgesetzt, hat Chubb noch überholt. Derrick Henry also von den Yards her der beste Running Back des Jahres. Ob er jetzt, also kann man streiten, glaube ich, ob Henry oder vielleicht doch auch McCaffrey der Beste war, aber Riesenjahr von Derrick Henry.
Der Beste bist du dann, wenn du länger spielst als die anderen. Somit ist Henry der Beste, weil er sein Team auf seinen Beinen und auf seinen Schultern in die Playoffs getragen.
Das stimmt, sehr gute Begründung. Ja, dann kann man eigentlich mitgehen. Die Titans, ja, ich bin sehr gespannt.
Alter, Tannehill, also was für ein Viech ist das bitte? Aber es ist wie Drake, kaum ist der weg.
Sind wir uns sicher, dass das der echte Tannehill ist? Oder ist das,
ich glaube auch, ganz ehrlich, das ist Alien, ich glaube ja an diese biologischen Experimente. Ich glaube wirklich, ja, das ist ein Cyborg. Das ist der Terminator. Und die haben einfach die Hülle von Tannehill genommen, weil die haben gedacht, so Tannehill spricht keiner mehr drüber, pack mal den drüber. Das kann nicht sein. 198 Hertz, 13 von 20. Der hat die Dinger so verteilt. Das war unglaublich.
Ja, finde ich auch sehr, sehr stark. Geile Story dieses Jahr. Tannehill und die Titans. Jetzt gehen die Patriots. Bin also wirklich super gespannt. Also mich würde es nicht wundern, wenn die Patriots, nachdem sie zu Hause gegen die Dolphins verlieren, auch das verlieren. Aber da reden wir dann in aller Ruhe bei der nächsten Folge drüber. Kommen wir jetzt zu dem
Wichtig Spiel. Ist, guck mal, die Androhung von Mike schon. In aller Ruhe. Ja, das machen wir in aller Ruhe.
Kommen wir jetzt zu dem spannendsten Spiel des Spieltages, was uns beide auch eine Menge Schlaf gekostet hat.
Ja.
San Francisco 49ers gegen die Seattle Seahawks. Es ging um nichts weniger als einfach um den ersten Seed der Division. Wer darf die Wildcard-Round Pause machen? Die 49ers wollten sich rächen an den Seahawks, weil sie das erste Spiel verloren hatten. Das war damals ihre erste Niederlage in der Overtime.
Ja.
Bevor wir jetzt alles nacherzählen, wie hast du das Spiel, du warst auch wach die Nacht über, was hat dich wach gehalten?
Dass ich ein Spiel gesehen habe, was ich so nicht erwartet habe und was ich auch so nicht verstehen konnte. Die 49ers gehen 10-0 in Führung. Ich finde es persönlich absolut erschreckend, wie eine Personalie plötzlich ein Team zu deinem neuen Sympathie-Liebling macht. Ich habe plötzlich gesagt, so, oh ja, Beast Mode und yes.
War geil, ne?
Ich habe da gesessen und ich habe gedacht, stopp mal, was mache ich hier? Also ich habe plötzlich wirklich Gefühle gehabt für die Seahawks, die ich so noch nie hatte. Also mir ging es wie Vroni. Ich sag so, ja, nein. Ich sag, Digi, nein. So, irgendwas läuft hier falsch. 10-0 sind die 49ers in Führung gegangen. Und die komplette erste Hälfte haben die Seahawks irgendwie verschlafen. Also 13-0 war der Halbzeitstand. So. Und für alle, die jetzt nur die Highlights geguckt haben, wir müssen ja da wirklich mal erzählen, wie spannend das eigentlich war, wenn ihr euch die Nacht nicht um die Ohren geschlagen habt. Also 13-0 gehen die 49ers in Führung in Seattle, also in einem extrem scheißlauten Stadion. Das war unglaublich. Und ich frage mich, ob Pete Carroll nicht mitbekommen hat, dass Beast Mode wieder da ist. Weil Der hat mir zu wenig gespielt. Und wenn er gespielt hat, dann lief er.
Also er hat, wenn er gespielt hat, stark gespielt. Also er hatte starke Läufe. Es ist halt schwierig, ne? Er ist erst seit kurzem da. Ich fand trotzdem für die Zeit, die er raus war und dass er nur 2 Wochen dieses Powertraining gemacht hat, sah er extrem gut aus.
Also ja.
Krass, wie stark, wie sofort Marshawn Lynch auch wieder diese ganzen Vorschusslorbeeren zurückgezahlt hat. Es war verdammt laut, die Leute haben Lynch gefeiert, er hat diesen einen Touchdown-Sprung auch gemacht, das ist auch eine mega geile Szene, wo dann auch die ganzen Skittles aufs Feld geflogen sind. Hast du das gesehen, wie geil das war? Die ganze Touchdown-Zone war voller Skittles, also er hat damals diesen Skittles-Deal abgeschlossen, das Spiel wurde unterbrochen, damit die Endzone wieder freiräumen konnten von diesen Skittles. Das war eine ganz geile Szene. Ich finde aber auch, vielleicht hätten sie ein bisschen öfter nutzen können. Ich bin mir aber sehr sicher, das wird jetzt in den Playoffs der Fall sein, denn er hat jetzt überzeugt. Also das war ja echt eine coole Leistung. Und
natürlich, klar, du musst als Pete Carey auch erstmal sehen, funktioniert er tatsächlich. Hat er noch das Feuer, hat er noch den Biss und den Willen. Der Typ kam wirklich bei seinem ersten Ballkontakt, kam er nicht weit. So, aber ey, der ist da beim ersten Mal reingeknallt, als hätte es, also als würde es, ja, ich. Also andere Leute gehen zu einer Domina, um Schmerzen zu bekommen. Und die finden das toll. Ich glaube, der hatte echt einen Harten in der Hose. Der ist da reingeknallt, als wenn er das gebraucht hat. Und bei jedem Lauf ist er dem Kontakt nicht ausgewichen, sondern der ist da reingescheppert, als würde es keinen Morgen geben. Das ist total faszinierend.
Ich find's auch mega geil. Ja, ein bisschen schade, dass die Seahawks den Anfang so verpennt haben, weil dann in der. Also,
ja, aber es war auch die Defense der 49ers. Also das muss man auch ganz deutlich so sagen. Die haben tatsächlich vom ersten Moment an so viel Druck generiert. Sie haben Russell Wilson teilweise extrem gut in der Pocket gehalten und haben Russell Wilson ein Spiel aufgezwungen, was er teilweise in Spielzügen nicht mag. Also dieses, ich muss in der Pocket bleiben und ich muss den Ball jetzt loswerden, war schwierig.
Ja, ich fand's auch stark, wie die Defense gespielt hat. Ich fand auch stark, wie ein gewisser Raheem Mostert aufgezockt hat. Also der hat mir auf der Running Back-Position wirklich extrem gefallen. Also wie so richtig viele kleine, schnelle Schritte. Das sah teilweise echt ziemlich geil aus, wie der da durch die Seahawks-Defense gerannt ist. Also der hat mir viel Spaß gemacht. Deebo Samuel, müssen wir erwähnen, hat ein Riesenspiel gemacht. Kommen wir aber dann mal zur zweiten Halbzeit, weil dann sind die Seahawks aufgewacht. Es gab einen sensationellen Touchdown-Pass von Russell Wilson auf Lockett. Das war, da hast du die ganze Klasse von Wilson gesehen, fand ich, wie er mal ein bisschen Zeit hatte. Also einmal hatte er Zeit und dann richtig rausgezögert hat, bis Lockett einmal seine, ich weiß nicht, ob das seine Route war. Ich glaube, Lockett ist seine Route zu Ende gelaufen, hat gemerkt, okay, der Ball ist noch nicht geworfen worden, ich muss irgendwas machen, um frei zu sein, dreht sich einmal, um ein bisschen Platz zu haben. Das Fenster war so, so klein und Wilson.
Das war so groß wie eine Grußkarte.
Ja, im nach vorne laufen, wirft diesen Ball so perfekt in dieser Geschwindigkeit in die Arme von Lockett. Also es war ganz großes Kino von Wilson. Hat das Team wieder rangeführt, also da war Wilson wieder stark. Erste Halbzeit war nicht so gut, zweite Halbzeit war dann besser. Und dann müssen wir über das letzte Play des Spiels reden.
Ich würde gerne vorher noch über eine Sache reden. Und zwar, sie haben es nicht, also sie haben den Heimvorteil nicht. Du hast es gerade gesagt, sie müssen nach Philadelphia. Wie wichtig dieser Heimvorteil in Seattle ist. Eine Strafe hat den Seattle Seahawks komplett in die Karten gespielt. Und das nicht wegen einer Fehlentscheidung der Schiedsrichter, sondern weil das Scheißstadion so laut ist, dass du den Pfiff nicht hörst, dass du nicht weißt, wann der Spielzug zu Ende ist. Also stellt euch folgendes vor, Screen Pass, alles marschiert nach vorne. Das ist aber schon lange getackelt. Also der Spielzug ist schon zu Ende. Und die 63, ein sehr engagierter O-Liner der 49ers, im Second Level knallt in die Leute rein. Problem war, Spielzug war schon zu Ende. Und das nennt man dann natürlich, das ist eine persönliche Strafe, gibt 15 Yards, somit war Arschlecken, Rückwärtsgang, fertig, aus, damit war die Messe gelesen und das spielte natürlich den Seattle Seahawks zu der Zeit noch in die Karten. Ist eben genau der Punkt, spielst du da, spielst du zu Hause, sind deine Fans deine komplette Unterstützung und das ist so für mich das Paradebeispiel, warum Seattle eins der härtesten Stadien ist. Wenn du da spielen willst, dann musst du, eigentlich musst du Augen überall haben, weil du hörst den Pfiff des Schiedsrichters nicht. Und das ist eine Fox 40, die hat 104 dB. Weißt du, wie laut die ist? Also wenn in der Halle jemand neben dir pfeift, da hast du ein Pfeifen im Ohr. Und du hörst es nicht. Faszinierend.
Auf jeden Fall. Nur dieses Jahr könnten sie diesen Vorteil, den sie eigentlich dadurch haben, nicht richtig ummünzen, weil sie stehen 4-4 zu Hause. Bedeutet 7-1 auswärts. Sie sind dieses Jahr tatsächlich auswärts ein bisschen stärker. Vielleicht ist das jetzt dann doch ein Vorteil, wenn sie in Philly gewinnen können oder sollten. Aber bin voll bei dir, wenn es so laut ist, ist natürlich schwierig, sich zu verständigen. Das letzte Play, es steht 26-21 für die 49ers. Die Seahawks haben noch die Chance, also sie müssen auf den Touchdown gehen, weil ein Field Goal bringt ihr nichts mehr. Wilson wirft den Ball auf seinen Tight End Hollister. Hollister hat den Ball für gefühlt 0,14 Sekunden. Will sich, wie viel Zentimeter waren das vor der Endzone, Carsten? Gefühlt ein Fingernagel. Also er will gerade
also
zum Touchdown tauchen oder reinknallen, aber da stehen zwei 49ers-Spieler.
Und die standen goldrichtig.
Und vor allem einer, Dre Greenlaw, steht da also wie eine Wand. Und Hollister ist so hart gegen den geknallt. Ich dachte, eigentlich müsste jeder Mensch normalerweise, wenn so einer gegen dich läuft, umkippen. Greenlaw steht da mit beiden Beinen, haut ihn sogar weg, bleibt auf dem Bein. Hollister fällt hin. Du siehst, die Amis sind da ja sehr, sehr gemein. Die haben die Kamera natürlich voll drauf in super Slow-Mo. Siehst, wie bei Hollister wirklich nach diesem ersten Kontakt, diesem Hit, die Augen ganz kurz, Alter, wo bin ich, was mache ich, wo ist der Ball, für wen spiele ich, wie heiße ich, also er fällt zu Boden, du siehst, wie bei Hollister gefühlt alle Lichter ausgehen und er dann eben am Boden liegt und keiner weiß, war er jetzt drüber oder nicht. Und nur Greenlaw hat dann sich irgendwann selbst abgefeiert und das völlig zu Recht. Und auch Bosa hat nach dem Spiel gesagt, ich habe erst gedacht, wir haben verloren. Ich habe gedacht, ja. Hollister war doch über der Linie, aber war er eben nicht. So knapp war dieses Spiel.
Deutlicher kann man es nicht sagen. Also die Defense der 49ers hat das Ding gewonnen, weil sie Seattle tatsächlich gut kontrolliert haben. Und dann dieser Spielzug bringt, ja, der macht dich natürlich für die Ewigkeit. Also
knapp beide Spiele waren. Einmal eine Overtime, einmal so knapp. Also es war echt mit die beiden geilsten Spielen dieses Jahr war ja. Von den Niners Seahawks.
So, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen.
Tippspiel haben wir beide auf die von den Niners gesetzt. Bedeutet,
ist mir egal, ich habe gewonnen. Durch den Sieg der Dolphins gegen die Patriots, die jetzt tatsächlich das erste Mal keine Bye-Week haben. Das wollte ich nur noch mal betonen.
10 richtige Tipps auf Seiten von Carsten, 9 richtige von mir. Bedeutet, Carsten, du gehst mit 7-3 in Führung. Es ist verdammt knapp, es tut auch wirklich ein bisschen weh. Aber auch da nochmal Glückwunsch, die Runde geht knapp an dich.
Ja.
Und die Seahawks, ja, wir reden in der nächsten Folge über jede Paarung. Seahawks müssen jetzt gegen Philadelphia Eagles ran. Die Vikings gegen die Saints, die Titans gegen die Patriots und, darf man auch nicht vergessen, die Bills gegen die Texans. Also auch da bin ich gespannt, wie das Spiel ausgeht. Baltimore, Kansas City, San Francisco und Green Bay haben eine Woche frei. Ja, also ich finde so ein Super Bowl Ravens 49ers, auch wenn ich auf die Saints
der wäre schön. Der wäre schön. Wär ein Rematch des berühmten Harbaugh Bowls, nur dass diesmal die Vorzeichen andere wären. Ich bin, ich muss mir da wirklich Gedanken machen, weil also klar liege ich 7-3 in Führung, aber ich möchte jetzt eigentlich eine 100%ige Trefferquote am Wochenende erzielen und da muss ich mich jetzt, glaube ich, ganz gewaltig einlesen und das Orakel befragen und den Kaffeesatz lesen und gegebenenfalls meine Bäckerei-Fachverkäuferin nochmal fragen, denn die ist ja tatsächlich genau wie meine Chibo-Fachverkäuferin, die sind Hardcore-Football-Fans, hätte ich auch nicht gedacht.
Geil.
Ja, die unterhalten sich immer mit mir. Kommst du rein, bist du früh, so, ja, hallo, Freitag, ne? Ich so, hallo, muss Kaffee kaufen. Ah ja, nehmt ihr Montag gleich einen Podcast auf morgens? Ich sag, wer? Wieso das denn? Ja, kennt Grüße. Sie und fand sie gut.
Sehr liebe Grüße gehen raus, finde ich sehr, sehr cool.
Kannst du machen, grüß sie einfach. Sie hört dich, sie hört uns immer.
Okay, dann grüße ich sie jetzt an der Stelle.
Ja, so, Nesca mag sie auch sehr gerne. Also sie mag Nesca und NFL.
Das ist aber auch eine kuriose Mischung, aber cool.
Sag das mal in den Südstaaten. Da ist es bei
ja,
jedem gut, so.
Aber wir sind ja nicht in den Südstaaten, ja. Also keine Ahnung, was in Hamburg, Ahrensburg abgeht.
Doch, sie kommt aus Bayern. Die kommt aus den Südstaaten. Punkt. Oh Gott. So.
Okay, haben wir unsere schöne anderthalbstündige Folge. Hast du die hier echt als Arbeitstitel Flipper-Alarm genannt?
Ja.
Carsten, ey. Okay, dann vielen lieben Dank für euer Feedback da draußen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Dolphins haben den Patriots in die Suppe gespuckt und mir in den Tippspiel. Also Carsten hat auch die Runde gewonnen, steht 7-3. Und wir melden uns dann in der nächsten Folge, wo es dann endlich um die Playoffs geht. Und wir wünschen euch natürlich erstmal einen guten Rutsch ins nächste Jahrzehnt. 2020 steht an. Wir hoffen, ihr feiert alle sehr schön Silvester. Und lasst es nicht zu laut knallen, oder Carsten?
Nee, ich bleibe mit meinem Hund zu Hause. Ich finde es total schön, von euch allen gelesen zu haben, wie ihr Weihnachten feiert, wie ihr Silvester feiert. Ich finde es irgendwie toll, dass die meisten Pillenhörer so sind wie wir, nämlich ganz in Ruhe, da macht keiner wild Halligalli, sondern die feiern, wenn dann mit Freunden zu Hause in Ruhe. Ich feiere alleine, nur mit meinem Hund und somit kommt alle gut rein. Nehmt das mit dem Rutsch, mit dem Guten, Nicht zu wörtlich, denn gerüchteweise soll es frieren und mit der Sitzboulette bremsen kann wehtun. Ich verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung, werde jetzt meine Dolphinsocken anziehen, jetzt meine Throwback-Dolphinsmütze aufsetzen und werde jetzt stolz erhobenen Hauptes eine orangene Mütze durch mein Heimatdorf tragen.
Ja, und ich ziehe einfach die Patriots-Pyjama an, weil so.
Das passt ja auch. Die sind ja auch eingeschlafen.
Gestern. Oh mein Gott.
So.
Okay, Leute, macht's gut.
Und tschüss.
Guten Rutsch.